Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet.
Bis jetzt.
Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Schauspieltalentes Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin Henny.
Ich bin Eiko.
Und ich bin Rita Skeeter.
Das war
Eddie. Hallo Rita Skeeter.
Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, denn es ist eine ganz besondere Folge. Wir sind bei Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Wir sind fast durch mit Harry Potter. Und unser besonderer und besonders beliebter Gast ist Dorian. Hallo Dorian.
Hallo.
Hi.
Hey.
Hi.
Warum bin ich besonders?
Weil du für uns alle sehr besonders bist.
Ja, danke.
Dorian ist einer unserer ältesten und besten Freunde. Eiko, jetzt hättest du auch bis jetzt sagen können.
Bis jetzt.
Du bist zumindest schon in zahlreichen von unseren Kurzfilmen mitgespielt.
Du bist für uns drei was ganz Besonderes.
Aber wir sagen nicht in welchen, das
aber
muss man rausfinden.
Viel, viel wichtiger, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der nicht Harry Potter gelesen oder komplett geschaut hat. Und deswegen finde ich deine Perspektive ganz besonders interessant. Am Anfang fragen wir unsere Gäste immer zwei Fragen. Das wandle ich bei dir mal so ein bisschen ab. Die erste Frage wäre nämlich, wo du Daniel Radcliffe das erste Mal gesehen hast. Aber ich weiß bei dir, wo du ihn das erste Mal gesehen hast, nämlich in Harry Potter 1.
In der Tat.
Aha. Deswegen gehen wir direkt zur zweiten Frage. Und das wäre, ist Daniel Radcliffe für dich heutzutage, ist er nur Harry Potter oder siehst du ihn auch als einen Schauspieler darüber hinaus?
Ich glaube, ich sehe ihn hauptsächlich als Schauspieler darüber hinaus, weil ich Harry Potter nicht gesehen habe, außer Teil 1 und die letzten beiden Teile. Und deshalb ist er für mich der böse Zauberer aus Die Unfassbaren 2 und nicht Harry Potter.
Oh, das der ist kommt erst noch.
Eine sehr seltene Perspektive wahrscheinlich. Was hast du noch was außer Die Unfassbaren 2 mit ihm gesehen?
Ein Trailer zu Red Army Man. Wie heißt das denn hier? Swiss Army Man. Schweizer Taschenmans. Mensch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Ah, okay, ja. Yeah. Wie ist er denn in Die Unfassbaren 2? Den haben wir noch nicht gesehen.
Den habt ihr wirklich noch nicht gesehen?
Nee, überhaupt keiner von uns.
Der kommt ja erst noch. Wir müssen noch einige Filme gucken.
Ihr fühlt euch, wie ich mich mit Harry Potter fühle. da ist er cool. Da spielt er halt richtig überzeugend und witzig so einen durchgedrehten Bösewicht. Also das ist wirklich nicht zu vergleichen mit Harry Potter. Es ist nicht, also du guckst nicht und denkst, oh, er spielt einen Zauberer, oh, er spielt Harry Potter, sondern er spielt halt was ganz anderes. Das ist richtig cool, wenn man vor allem vorher nur weiß, ja, Daniel Radcliffe ist Harry Potter. Aber da spielt er was ganz anderes. Sehr cool, er hat mich überzeugt.
Weil wir uns tatsächlich mal gefragt haben, ob er mal einen Bösewicht gespielt hat. Und bis jetzt dachten wir nie, aber dann haben wir ja tatsächlich einen Grund, uns auf den Film zu freuen. Dorian, du hast nur den ersten Harry Potter und die letzten beiden gesehen.
Wie ist das passiert?
Was ist deine Beziehung zu Harry Potter? Wie magst du Harry Potter oder magst es nicht?
Nee, ich mag Harry Potter nicht. Also, ich habe eine sehr seltsame Beziehung. Ich weiß nicht, wann kam der erste Film raus?
2001.
Guck mal, da waren wir, weiß mit der Star Wars. Geneigte Zuschauer, wie alt wir sind?
Wir haben schon mal erwähnt, dass wir zusammen mit Harry Potter groß geworden sind, dass die Filme so rauskamen, dass wir auch immer in dem Alter waren. Also ja, man kann sich das ja denken.
Also ich weiß noch, dass ich den ersten Film im Kino gesehen habe und das Spiel auf dem Computer hatte zu dem ersten Film. Und ich meine, ich hatte auch das Spiel zu dem zweiten Film, aber den zweiten Film schon nicht gesehen und das hat mich genervt und dann hatte ich keinen Bock mehr auf Harry Potter. Und dann war ich, glaube ich, auch, weiß ich auch nicht, es ist komplett an mir vorbeigegangen, bis zwei meiner ältesten Freunde und mein jüngster Freund mich mit ins Kino zum Teil 1 der Heiligtümer des Todes genommen hat. Also ich habe überhaupt keine Beziehung zu Harry Potter. Ich habe den ersten Teil gesehen, die Computerspiele gespielt, fand das dann irgendwann blöd. Und dann habe ich die letzten beiden gesehen, weil ich dachte, ach, gucken wir mal. So einen Rahmen geben konnte ich dem Ganzen dann nicht. Ich kenne quasi das Rahmenprogramm von Harry Potter, Anfang und Ende.
Das ist doch das Wichtigste. In diesem weiß ich, haben wir dich mitgeschleppt. In den nächsten bist du freiwillig mitgekommen.
Ja, das ist richtig, weil, ja, da steigen wir jetzt aber schon ganz schön ins Thema ein, weil das, für mich was Star Wars-mäßiges hatte. in der Erinnerung auch. Das ist der erste Teil. Das war cooler. Das war nicht mehr so hier so ein kleiner Mann mit einem Umhang, der ihn unsichtbar macht und der lernt äußerst schlecht zu zaubern und verschluckt eine goldene Kugel. Sondern das war irgendwie cool. Der ist jetzt groß, da ist so eine Story drin und der muss sich verstecken. Die machen coole Sachen, fliegen durch die Gegend.
Ja.
Das hat mich dann so interessiert, dass ich das tatsächliche Ende dann auch noch sehen wollte.
Cool. Ja, ich finde das total faszinierend, weil ich niemanden kenne, der so eine Beziehung mit Harry Potter hat. Ich habe übrigens eine ganz alte Erinnerung daran, dass du Harry Potter schon als Kind nicht mochtest. Und zwar 2001 waren wir beide beim Judo und haben da trainiert. Und da hat irgendeiner der anderen, der da trainiert hat, keiner von uns, hat Pfefferspray an die Scheiben da gesprüht. Und alle, die da waren, mussten dann zum Arzt zur Sicherheit, um Augen überprüfen zu lassen oder so. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Gar nicht, aber also so eine ganz leichte Erinnerung kommt gerade, das ist
und
ja spannend.
Ich weiß, du saßt mit mir und meiner Mutter, ich glaube, die hat uns dahin gefahren, in dem Arztzimmer. Und du hast lang und breit darüber geredet, dass du dich überhaupt nicht auf Harry Potter freust, der in dem Jahr rauskam, sondern auf Herr der Ringe, den ersten. Und dass es dich nervt, dass alle Leute von Harry Potter so begeistert sind und nur darüber reden.
Was du weißt noch. Ja. Nee, das ist mir so nicht mehr in Erinnerung. Aber es spiegelt ja das wieder, was ich eben schon gesagt habe. Das hat mich nicht abgeholt. Mhm. Ist eigentlich in eurem Podcast, ihr seid ja jetzt schon am Ende von Harry Potter, ne?
Ja.
Ist schon mal der Begriff Henny Potter gefallen? Da habe ich nämlich noch eine Erinnerung dran.
Ich glaube nicht, aber erzähl zur Sicherheit nochmal, falls wir es schon mal hatten.
Na, ich weiß nicht. Vielleicht musst du dich ja dran erinnern, dass ich in der 5. oder 6. Klasse halt dann so ein Poster gemacht habe. Ich glaube, vom zweiten Buch habe ich, wo der so drauf abgebildet ist, das habe ich eingescannt und dann war da plötzlich dein Gesicht und das Buch hieß Henny Potter, weil ich gelernt habe, wie Photoshop geht.
Und das hast du bei uns in eine Klasse gehängt. Und
das habe ich bei euch in eine Klasse. Es war schön.
Ich weiß,
also das war noch richtig was Besonderes. Also da hat man schon zweimal hingeguckt, wenn das so gefotoshoppt wurde.
Ja, und vor allem für mich war es noch interessant, weil mich haben dann tatsächlich Leute, die dann in unserer Klasse Unterricht hatten, irgendwelche Zehntklässler oder so, in den Gängen angesprochen, von wegen, da ist Henny Potter.
Guck an.
Tja, ja. Wenn ihr nicht befreundet wärt, dann...
Dann wäre der wahrscheinlich wäre der zum Direktor gegangen und hätte sich gemeldet und dann hätte ich da wieder gesessen. Das ist mir auch mal passiert mit Photoshop. Aber das gehört hier nicht rein, glaube ich.
aber ich finde es total interessant, dass du den ersten, dass er dich nicht so abgeholt hat und der siebte schon, wobei sich das auch mittlerweile geändert hat, hast du ja eben schon ein bisschen angedeutet.
Ein bisschen.
Aber der siebte ist ja, und damit können wir, glaube ich, auch direkt zum Film kommen. Ist ja eine besondere Art von Harry Potter Film, weil einmal ist es der erste Film, der nicht ein ganzes Buch adaptiert, sondern nur die Hälfte. Und es ist der erste Harry Potter Roman und Film, der nicht diesem Bildungsroman Ding folgt, dass man ein ganzes Schuljahr verfolgt, wo dann immer war und dann waren sie in dieser Stunde und dann ist das und das noch nebenher passiert in ihrem Privatleben, sondern es ist der erste, der wirklich so eine eher klassisch dramaturgisch klarer gemachte Handlung hat als die anderen sechs Filme und Bücher.
Guck mal, kein Wunder, dass der mich so abgeholt hat, weil wahrscheinlich fand ich deshalb den ersten blöd und zack, machen sie mal einen anderen.
Ich finde ihn gut. Mich würde so interessieren, was du von den Harry Potter Filmen hältst, weil kannst du dich noch mehr an den ersten erinnern, außer dass er dich nicht abgeholt hat?
Ja, es geht so. Also ich fand es am Anfang, der ist ja da am Anfang in dieser Familie, wird da in den Schrank gesperrt und so, dann fand ich das immer cool. Also das war so diese typische, der braucht jetzt Superkräfte und muss den allen in den Arsch treten. Nein, und dann war das ja auch ganz cool, er ist plötzlich Zauberer und trifft da diese Streberfrau und Dülüt. Also ich weiß schon noch grob, was da passiert.
Mhm.
Aber du, keine Ahnung, vielleicht war das auch so eine Geschichte, so alle waren so voll auf Harry Potter gehypt und
ja.
Ich nicht.
Ich muss auch sagen.
Und deshalb fand ich es noch blöder oder so, ich kann es ja nicht genau sagen.
Ich bin ja hier in der Minderheit, dass ich meine, der erste Film ist einer der schwächsten der Reihe. Eiko und Epi sind da anderer Meinung.
Oh ja.
Ja. Aber das würde ja dafür sprechen.
Aber hallo. Also, falls ihr liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns diskutieren wollt, falls ihr uns eure Meinung zu den Filmen oder zum Podcast sagen wollt, könnt ihr das entweder auf Instagram machen, da heißen wir ZebraPapagei4Real. Da könnt ihr uns private Nachrichten schreiben, falls es anzügliche Sachen sind, Nacktfotos oder sowas. Oder auch öffentlich unter unseren Beiträgen. Oder auf YouTube, da heißen wir ZebraPapagei. Oder auf Twitter, da heißen wir auch ZebraPapagei, glaube ich.
Ja, das Schöne ist, dass wir jetzt auch anfangen, dass wir die Folgen nach und nach bei YouTube hochladen. Und damit haben wir letzte oder vorletzte Woche angefangen und da ergibt sich doch eigentlich eine schöne Diskussion unterhalb der Videos. Also ich habe das Gefühl, ja. Das ist eine ganz gute Plattform, um uns da Kommentare hinzuschreiben, weil man da ganz gut diskutieren kann und da erreicht man uns auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Aber ihr könnt uns überall erreichen.
Also man sieht auf jeden Fall richtig schöne Bilder auf Instagram, sehe ich gerade. Da sind Epi, ist da Aiko, Henny, ja. Henny ist zu sehen. Hier ist ein Bild, wo Harry Potter aussieht wie Henny. Also es ist schon gut. vielleicht folge ich auch.
Können wir das irgendwie als Rezension dazu machen? Also es ist schon gut. 3 Sterne.
Schöne Bilder. So. Schöne Bilder. Okay. Ich habe auch eigentlich immer noch vor, Henny, dass ich ein Deepfake-Video mache, wie du durch Hogwarts gehst als Harry Potter.
Das ist verstörend, aber gut.
Welche Szene wäre dir am liebsten dafür?
Auf gar keine.
Doch, darf ich einen Wunsch äußern?
Ja, auf jeden Fall.
Ich möchte die Szene, wo kommt Angst, Potter? Und Henny sagt, träum weiter.
Oh ja. Ja, das finde ich gut.
Okidoke.
Dann mal los.
Lasst uns mit dem Film anfangen. Ja, wer möchte den Anfang machen? Kann ich das an einen von euch abgeben, oder?
Nein.
Okay.
Fassen wir den Film jetzt in einem zusammen oder gehen wir wieder alles durch?
Ich würde sagen, wir gehen wieder alles durch, oder? Also bei dem hier habe ich aber das Gefühl, der ist leichter zusammenzufassen als diese ganzen anderen 6 Potter-Filme, wo 1000 Nebenhandlungen sind, weil hier folgt man ja wirklich den ganzen Film über direkt den Haupt-3-Zauberern.
Dem Trio okay. Infernale.
Trio Infernale, ja. Die man ja auch als erstes sieht, Überleitung, in einzelnen Aufnahmen, wie Hermine das Gedächtnis ihrer Eltern löscht, wie Ron besorgt vor seinem Haus steht und wie Harry die Dursleys verabschiedet. Und dazu kommt ziemlich coole Musik und für mich war das der Moment, wo ich schon im Film drin war. Ich finde auch, das hier ist tatsächlich der Potter-Film mit dem besten Anfang.
Es war auf jeden Fall traurig mit Hermine, fand ich.
Ich bin da gleich wieder enttäuscht halt, weil im Buch gibt es diese wunderschöne Szene, wo Dudley und Harry Potter sich wieder vertragen quasi. Dudley reicht, glaube ich, Harry die Hand und es ist ein schöner Moment für den Charakter, der das alles schön zusammenfasst und ist draußen. Ich glaube, es gibt das als Deleted Scene.
Ja, das habe ich auch gesehen, gibt als es, Deleted ja. Scene. Genau, die fand ich. Ja. Also guckt euch die, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall an. Es gibt eine Deleted Scene mit Dudley. Und eine, die ich noch viel besser fand, mit Petunia. Die muss man sich auf jeden Fall anschauen, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, Petunia ist doch ein menschlicher Charakter, nicht einfach nur so ein Monster. Vor allen Dingen sehen wir ja die Dursley-Familie hauptsächlich in den ersten paar Teilen. Und da sind sie ja auch noch so ein bisschen auf so eine comichafte Art und Weise sehr, sehr stark böse skizziert und sehr eindimensional. Und wenn man sich diese Deleted Scenes anschaut, da kommt mehr die menschliche Seite rüber. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und ich frage mich auch ein bisschen, warum sie die mit Petunia nicht einfach reingenommen haben. Die dauert auch nur 60 Sekunden.
Darf ich eine Theorie aufstellen? Weil ich habe das tatsächlich überhaupt nicht vermisst, weil ich den Beginn so viel dynamischer fand, wo man einfach die 3 Hauptfiguren kurz sieht. Es kommt diese Musik, die sich langsam aufbaut und du merkst, es wird jetzt bedrohlich. Und dann,
du hast auch einen kleinen Fernseher.
Dann, ich habe den größten von uns. Rein Dorian hat noch einen größeren, aber sonst.
Ich habe aber auf dem Tablet geguckt. Ich bin aber, Annie, ich bin aber ehrlich ganz bei dir. Ich habe auch das Gefühl, man hat kurz, ich kenne das Buch nicht. Ich weiß aber, was Aiko meint, mit, dass sie im ersten Film sehr, sehr eindimensional sind. Also so richtig. Also ganz klassische Stiefeltern und ein Stiefbruder. Deshalb finde ich das bei dem Ende am Anfang auch sehr schön. Du hast eine sehr bedrückende Stimmung direkt aufgebaut dadurch. Und es geht halt direkt los so, du bist quasi im Film drin und hast mit den Leuten Angst, sage ich jetzt mal. Also so, da ist was. Ist nicht einfach, es ist jetzt nicht mehr fröhliche Verabschiedung und wir vertragen uns alle, sondern da ist jetzt was. Wir müssen ein bisschen aufpassen.
Ja,
Das stimmt, ja. Also der Anfang ist sehr stark, das stimmt schon.
Ja. Und ich finde es auch einfach sehr cool, dass man die anderen beiden Charaktere, die man jetzt in den Filmen auch selten alleine gesehen, ich glaube nie alleine, oder? Das ist das erste Mal, dass wir Ron und Hermine auch wirklich alleine in einer Szene sehen.
Das kann tatsächlich sein.
Euer Schweigen nehme ich als Bestätigung. Das finde ich cool, dass sie das quasi ergänzt haben. Und ja, also dieses Dreiding und dann, beziehungsweise kurz davor, wir haben ja Bill Nye übersprungen, der ja, eigentlich beginnt der Film ja mit einem Close-up auf Bill Nyes Augen, wo er als neuer Zaubereiminister sagt, ja quasi, shit just got real.
Kannst du einmal den Namen aussprechen von ihm?
Bill Nye.
Das war in seiner Rolle?
Sag du das doch, ich habe doch keine
Ahnung. Rufus Scrimgeour? Scrimgeour.
Bill Nye ist der wissenschaftliche Fernsehmoderator, dieser starksige Typ aus Amerika. Du meinst Bill Nye?
Heißt der Lidji? Nye?
Nye.
Kannst du nochmal den Unterschied in der Betonung sagen?
Ja, warte, pass auf, der Fernsehmoderator heißt Bill Nye.
Ja.
Und der Schauspieler aus Großbritannien, der hier Scrimgeour spielt, der heißt Nye.
Ja, Bill Nye.
Nye. Der hat einen Golden Globe gekriegt. Ach,
Nye.
Ja. Mindestens. Der ist auch cool.
Der ist wirklich cool.
Ja. Also diese vier Sachen hintereinander finde ich total klasse. Und dann kommt das Harry Potter-Logo mit der abgewandelten Titelmusik. Richtig cool.
Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu der Sache mit Petunia, die liegt mir wirklich am Herzen. Ich habe halt das Gefühl, dass hier in diesen letzten Teilen alles in diesem ganzen Universum nochmal auf eine erwachsenere Ebene gehoben wird. Mhm. Also jeder Charakter ist nicht mehr das kleine Kind vom Anfang der Serie, sondern bekommt einen erwachsenen Touch, bekommt einen erwachseneren Charakter-Arc, eine Charakterentwicklung. Wenn man sich alleine schon Neville anguckt zum Beispiel, das ist nicht mehr der tollpatschige Junge, sondern der macht hier einen erwachsenen Turn. Und deswegen finde ich so schade, dass diese Petunia und Dudley-Szenen hier nicht drin sind, weil die ganzen Dursleys in dem stecken bleiben, was sie am Anfang der Reihe waren. Also wenn ich diesen Film zu Ende gucke, dann habe ich das Gefühl, irgendwie die wurden einfach ein bisschen vernachlässigt. Die gehören zu dieser Vergangenheit. Die existieren hier in dieser Aktualität gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade.
Wie wichtig sind sie eigentlich für die Handlung? Das ist halt das Problem, ne? Also, ich meine, gut, die Dursleys haben in den Filmen auch wirklich schlechte Karten. Sie sind aus zwei Filmen komplett rausgestrichen.
Ja.
Und aus diesem Film sind sie vielleicht eine Minute zu sehen, ne?
Ja. Okay.
Yeah.
Das wäre nämlich auch passiert, glaube ich, hätte man das reingenommen. Der Film ist jetzt schon unfassbar lang und wenn man das alles reinnimmt, Heide Witzka.
Das ist einer der kürzesten, Dorian. Das weißt du nicht, aber das hier ist einer der kürzesten Harry Potter Filme.
Der zweite war der längste,
der
ne?
Ist zweieinhalb Stunden lang, Henny.
Ja, das ist unter Durchschnitt. Der zweite ist fast 3 Stunden lang.
Ich habe aber direkt einen Vorschlag, was man dafür rauskürzen könnte. Und zwar die Szene kurz bevor sie ins Zaubereiministerium eindringen, wo sie bei diesen Toilettengängen anstehen. Ich finde, die bringen dem Film nichts. Aber da sind wir noch nicht. Stimmt. Da sind wir noch nicht.
Kontroverses Statement, Eiko.
Kontrovers, ne?
Ja, dann kommt direkt danach, was fühlt euch übrigens jederzeit frei, mich mal abzulösen in der Erzählerrolle. Dann kommt eine Szene, wie ich sie mir quasi seit 3 Filmen gewünscht hätte. Dorian, du musst wissen, ich freue mich einfach auch ein bisschen darauf, so Harry Potter dir zu erklären in dieser Folge. Du musst wissen,
also Harry Potter. Also Henny hat dich quasi eingeladen, um dir was zu erklären.
Genau.
Ja, das passiert ja häufiger.
Und du kannst nicht einfach weggehen.
Und zwar, in den letzten 3 Filmen ist Voldemort zurückgekommen und in den Büchern ist es zentral, dass Voldemort quasi Hitler ist, dass er gegen Nicht-Magier einen großen Rassismus hegt und seine ganze Bewegung darauf aufgebaut ist.
Das kommt in dem Film durch. Auch in dem, also da reicht mir ja der Letzte, um das zu verstehen.
Ja.
Aber erzähl weiter.
Das ist auch der erste, wo das tatsächlich wirklich thematisiert wird, weil die Szene, die jetzt kommt, ist die erste, wo wirklich irgendwie gezeigt wird, dass Voldemort und seine Anhänger wirklich was gegen Leute machen, die nicht magisch sind, dass sie tatsächlich mal jemanden ermorden, weil er einfach die falsche Herkunft hat.
Okay. In welchem kommt das? In diesem jetzt oder in dem?
In diesem, ja. diese Szene, die jetzt direkt kommt, wo man im Haus der Malfoys ist, wo eine Konferenzschalte von Voldemort und seinen Anhängern gerade stattfindet und am Rande des Bildes sieht man immer irgendwie eine Frau schwebt da über diesem...
Ah, ja, die hängt da so rum oder so.
Genau, die schwebt da über diesem Tisch und eigentlich geht es immer nur um was anderes und am Ende der Szene sagt Voldemort, das ist die Muggelkundelehrerin, die in Hogwarts unterrichtet, dass Muggel und Zauberer gleichwertig sind und dass sie sich miteinander paaren sollten und alle buhen sie aus und dann wird sie getötet auf grausame Weise.
Ja, er sagt das auch in so einem sehr hitlerigen, also so sehr unsympathisch. Ja, ich erinnere mich.
Ja. Und ja, das wurde die letzten drei Filme quasi totgeschwiegen. Oder beziehungsweise da hat man nur mal jemand Schlammblut oder so zwischendurch gesagt. Und hier auf einmal hat man direkt zu Beginn einen starken Grund, die Bösen zu hassen. Und ja, es wird zum ersten Mal wirklich thematisiert, wofür diese ganzen Bösen überhaupt stehen. Und das fand ich total klasse.
Mhm.
Ja. Wobei es ja auch ein bisschen überzogen ist, oder?
Findest du?
Hau raus.
Ich denk mir da immer, da sitzen die da alle und man fragt sich, warum die da überhaupt mitmachen. Ist das denen nicht auch zu krass? Feiern die das eigentlich?
Findest du?
Ja.
Weiß ich nicht, also.
Da finde ich, weiß ich auch nicht.
Warum? Also
ich fand's sehr klassisch, typisch, diktatormäßig. So, ja, hat das Feindbild und dann muss er ein Exempel statuieren. Also, das bin ich auch so ein bisschen bei Epi. So, naja. Aber das ist jetzt wirklich, also das, was du sagst, ja, sie thematisieren es stark und man kann jetzt die Bösen hassen, aber es ist sehr mit dem Hammer einem, wird's einem eingebläut, dass man die jetzt zu hassen hat.
Ja, und ich frage, also mir fehlt ein bisschen da Voldemort als charismatischer Anführer irgendwie.
Findest du das nicht charismatisch, dass alle an seinem Mund hängen und er quasi derjenige ist, der den Raum beherrscht?
Es sieht eher so aus, dass alle Angst haben, irgendwie was zu sagen. Und
mir geht es aber so ein bisschen ähnlich wie Epi, also ich kann das nachvollziehen. Ich habe eigentlich auch das Gefühl, dadurch, dass sie auch vor allen Dingen Lucius Malfoy und Draco so oft zeigen, Lucius zittert ja auch zwischendurch tatsächlich sehr viel, bekommt man echt mehr den Eindruck, alle sind eigentlich da aus Angst. Und in den bisherigen Filmen und auch Büchern hatte ich mir das, glaube ich, auch eigentlich mehr so zusammen gedichtet oder erklärt, dass sie ihm aus anderen Gründen als Angst folgen. Das hätten sie, glaube ich, noch ein bisschen differenzierter zeigen können.
Ich meine, die Malfoys sind ja unser Anker in der Szene, aber bei den anderen hatte ich nicht das Gefühl, dass sie Angst haben. Die Malfoys werden hier ja wieder so ein bisschen humanisiert, dass sie zum ersten Mal richtig abgefuckt aussehen und...
Das stimmt, auf jeden Fall, aber viele andere siehst du ja nicht. Also ich meine, bei Bellatrix ist der Fall ja eh klar, da ist die Motivation einfach... Und hier bitte ein riesiges Blatt mit irgendwelchen wissenschaftlichen, unerklärlichen Formeln einblenden. Die ist halt einfach verrückt. Das ist halt einfach so. Aber man erfährt ja von keinem anderen Todesser irgendwie eine wirkliche fühlbare Motivation, warum sie jetzt Voldemort...
Ey, einer sagt, glaube ich, noch was. Der eine meint, die denken, dass wir das Ministerium in unserer Hand haben. Und dann sagt er so, damn right, oder sowas. At least they got that right.
Ja, die Malfoys sind halt natürlich eindrücklicher, weil das auch die Figuren sind, die man kennt. Die anderen, so diese Ja-Sager und Fanatiker, die sind natürlich nicht so eindrücklich. Weswegen es für mich funktioniert hat, war, dass ich die Szene eigentlich ganz clever gemacht fand, dass man immer nur am Rand diese Frau da schweben sieht. Und das hat mich halt ziemlich da reingezogen, dass du halt... Und es hat mich halt auch gefreut, dass man am Anfang von einem Harry-Potter-Film ist und eine Szene ist länger als eine Minute und nicht total abgehetzt. Und sie nehmen sich die Zeit dafür, wirklich so ein bisschen bedrohliche Stimmung aufkommen zu lassen. Was ist jetzt mit dieser Frau los? Was ist das? Warum redet da keiner drüber? Aber ansonsten, klar, es ist natürlich das Klischee, wie man irgendwie so Faschisten-Fanatiker in einem Film etabliert. Wobei ich halt nach 6 Filmen Harry Potter für alles dankbar bin, was überhaupt in diese Richtung geht. Du wolltest weitermachen, Epi.
Ich?
Ja.
Sorry? Nee, was sagt Malfoy? My Lord? Ja, okay, also erstmal dieser Flug von Snape in das Haus, den fand ich ziemlich geil. Die ganze Szene fand ich ziemlich cool gemacht, also wie Snape da durch dieses Gitter läuft und so und wie er in den Raum reinkommt und man so ein bisschen so, naja, an ihm so sieht, er sieht auch diese Frau, ne, und so, muss aber dann den Blick starr halten. Das fand ich schon auch ziemlich cool gemacht. Mhm. Ich finde es auch gut, ja, man sieht am Anfang gleich, okay, ist auf jeden Fall jetzt ernst mit dieser Frau, die da über dem Tisch fliegt. Mhm. Ja, dann besprechen die irgendwas und dann geht's weiter.
Genau, dass sie das Ministerium übernehmen wollen und Potter killen wollen, ne?
Ja.
Ja.
Und irgendwer weiß da doch schon Bescheid, wo der hingeführt wird, oder ist das, bin ich schon zu weit?
Ah ja, genau.
Die wissen nämlich, wo er hingeht oder so. Snape, stimmt.
Also, weil die haben jetzt das Ministerium übernommen und wissen deswegen durch die Aurorenzentrale, die bisher für die Bewachung und die Beschützung von Harry Potter zuständig war, wissen sie, dass es halt Pläne gibt, ihn von seinem Haus zu eskortieren. Aber Snape ist natürlich noch besser informiert und weiß, dass es da andere Pläne gibt. Er ist einfach der Coolste halt. Er weiß es halt.
Übrigens, ja gut, das ist auch für Alan Rickman, wir sagen ja bei ganz vielen Filmen, das ist jetzt, wo dieser Schauspieler mal mehr als seine übliche Rolle spielen muss.
Stimmt.
Ja. Bei Alan Rickman ist das quasi im Film davor und in diesem und im nächsten, wo er halt nicht nur der schmierige, eklige Lehrer ist, sondern auch der Doppelagent, der in der gefährlichen Situation abwägen muss, was er sagen kann und was nicht und der auch viel menschlicher ist, als man ihn bis jetzt kennengelernt hat.
Ich mag auch diesen ersten Blick, also wenn er in den Raum reinkommt und er sieht diese Frau und also ich finde diesen Blick ziemlich stark. Mhm. Also da sieht man schon diese beiden Seiten, also er macht fast so ein bisschen den Mund ein wenig auf und sein Blick bricht so ein bisschen auf, das finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Das deutet so diese Doppelagententätigkeit, von der man jetzt ja noch nichts weiß so richtig, ziemlich gut an.
Und wo wir gerade dabei sind, Alan Rickman zu loben. Ich finde ja Bill Nighy als
Nighy.
Rufus Scrimgeour. Richtig, richtig gutes Casting, weil er ist nur in zwei Szenen in diesem Film drin, aber man hat total den guten Eindruck von diesem Charakter, dass er so ein harter Besen ist und krass drauf ist.
Harter Besen gefällt mir gut.
Und ich finde sein Casting so genial, weil ich überlege, wer könnte sonst noch so in zwei Szenen so einen großen Eindruck machen? Welcher Schauspieler ist so britisch, dass er direkt als Minister durchgeht und hat so viel Gravitas und wirkt so tough, dass er in diesen zwei Szenen diesen Charakter so cool darstellen kann? Und der Einzige, der mir einfallen würde, ist Alan Rickman tatsächlich. Und der kann ja nicht, weil er Snape spielt.
Wobei, also ich mag ihn ja richtig gerne. Ich finde ihn eigentlich in allen Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, finde ich ihn echt super. Aber in dieser ersten Einstellung, in der man ihn sieht, also in der allerersten Einstellung des Films, ist es mir tatsächlich ein bisschen zu übertrieben. Also ich hatte beim Anschauen so ein bisschen das Gefühl, als ob die ganze Crew so gesagt hätte, jetzt Bill, jetzt guck mal, bei welcher Silbe du vielleicht noch ein bisschen spucken kannst. Also wo kannst du vielleicht noch mehr Betonung, feuchte Betonung rausholen? Also ich mag ihn wirklich richtig gerne, aber ein bisschen weniger hätte es auch getan, auf jeden Fall. In dieser allerersten Szene.
Es ist eine Pressekonferenz.
Da muss man muss die Leute sich auf Distanz halten.
Muss man spucken.
Ja.
Mich hat tatsächlich eher rausgerissen, dass er eine total alberne Perücke aufhat. Aber und ich habe mich gefragt, warum er nicht sein Haar behalten durfte. Aber gut.
Tja.
Ja, dann sind wir auch direkt schon im Angriff auf Harry, ne?
Leute, ich hab ja einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag zu unterbreiten. Hau raus. Ich merke schon wieder, das dauert zu lange mit der Zusammenfassung.
Wir sind total gut drin.
Ich hab was vorbereitet.
Oh Gott.
Okay. Ich habe eine Zusammenfassung vorbereitet.
Ja, dann mach du das. Eiko, ich gebe das gerne an dich ab.
Die habe ich gestern Nacht geschrieben.
Okay.
Okay.
Nur vorlesen, wenn sie gut ist.
Okay. Ja, das wird schon klappen.
Wird schon schief gehen.
Bitte nicht unterbrechen, sonst werde ich nervös.
Dürfen wir dich denn unterbrechen, wenn du mit der nächsten Szene durch bist?
Nein. Nicht unterbrechen, habe ich gesagt. Oh, was ist das? Das ist noch zu leise hier.
Was war das?
Was tust du?
Yo, Hermine löscht die Erinnerungen ihrer Eltern aus. Plötzlich gibt es kein Kind mehr in ihrem Elternhaus. Alles folgt größeren Zielen. Es gibt nicht nur einen Harry Potter, sondern plötzlich 7 auf der Flucht zum sicheren Fuchsbau. Sie lädt es nur relativ kurz nach einer sicheren Flucht aus. Todesser greifen an, Hedwig stirbt mutig, genauso George Weasleys Ohr und Mad Eye Moody auf der Hochzeit von Fleur und Bill. Hört Harry, was der nicht hören will? Hat der Dumbledore je richtig gekannt? Plötzlich greifen Todesser an, auf der Suche nach einem sicheren Versteck. Fliehen unsere 3 Helden in das Haus der Blacks. Ein Horcrux ist bei dem bösen Umbridge, sei Dank. Um ihn zu kriegen, trinken sie viel Safttrank. Der Plan geht auf, aber Ron ist verletzt. Sie apparieren in einen Wald, doch die Hoffnung ist weg. Denn das Medaillon hält nichts davon, sich zerstören zu lassen. Und wer es trägt, fängt an alles zu hassen. Daraufhin geht Ron im Streit. Und nach der ganzen Zeit und nach 6 Teilen sind unsere Helden nur noch zu zweit. Next up befüllt der Backshot. Sie faselt was in Pasel und ist dann echt tot. Sie entkommt, doch wer nimmt das Ganze jetzt denn? Anders als bei Herr der Ringe gibt es nur Dead End. Mit Hilfe finden sie das Schwert von Gryffindor. Ron kommt wieder und sich vor ihm ein bisschen pfiffig vor. Ein Horcrux ist zerstört, yeah. 3 von 7, doch wie sollen sie nur die anderen kriegen? Doch Kurt erklärt ihnen, was die Heiligtümer waren. Aber urplötzlich greifen Kopfgeldjäger an. Bei den Malfoys ist alles das Gegenteil einer Kohlfahrt und Wohlfahrt. Und Hermine wird gefoltert von Bellatrix, die ihr Hobby zur Schau stellt. Doch einer rettet alle, Dobby der Hauself. Erst denkt man, dass alle glimpflich davon kamen. Doch Dobby stirbt in Harrys Arm. Harry Potter und die Heiligtümer, bald ist alles vorüber. Und auch wenn am Ende alles hoffnungslos erscheint, wird alles besser in Teil 2. Yo, Harry Potter und die Heiligtümer, bald ist alles vorüber. Und auch wenn am Ende alles hoffnungslos erscheint, wird alles besser in Teil 2.
Ja, das hat mir schon ganz gut gefallen.
Das war ganz nett. Bin gespannt, wie man das hört. Ich hatte dich sehr laut im Ohr. Vielleicht musst du da ein bisschen dran drehen.
Ich find's
cool. Ja. Respekt.
Also, vor allen Dingen, wenn man
Respekt,
das so,
Bro.
Danke. Es ist halt ein bisschen, in der Hip-Hop-Sprache würde man sagen, es ist ein bisschen wack. Ne? So manche Reime sind halt so Haus-Maus-mäßig. Aber wenn man das schreibt, dann fällt einem halt echt mehr mal sowas auf wie, okay, Moment mal, es gibt echt viele Szenen, in denen die von Todessern angegriffen werden. Im Film ist mir das gar nicht so klar geworden, aber das ist
das
schon
ist
ein zentrales Thema.
Sowas Ähnliches ist mir vorhin nochmal eingefallen, als ich versucht habe, mich zu erinnern, dass es sehr, sehr häufig so ist, dass sie, sie sind in die Ecke gedrängt und Hermine zaubert sie weg. So, das passiert immer mal wieder. Mhm. Oh, da ist die Schlange, Hermine muss retten. Oh, hier ist das, Hermine muss retten. Oh, dann fliegen wir dahin. Nee, fliegen wir zum Strand und Dobby stirbt.
Aber ich finde auch wirklich, Hermine ist in dem Film the real MVP. Also ohne Hermine hätten sie, glaube ich, in dem Film keine Chance. Es gibt da diese Szene, in der sie am Fuchsbau sind und Harry will nachts alleine los, damit er keine anderen Leute mehr in Gefahr bringt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was meint ihr, wie wäre die Geschichte weitergegangen, wenn Harry und Ron alleine losgezogen wären, ohne Hermine?
Wäre, glaube ich, nicht lange was passiert.
Hätte nicht geklappt.
Ich glaube auch. Die wären wahrscheinlich so ein bisschen losgegangen und wären dann so gewesen, lass mal wieder.
Die wären disappariert und Ron wäre bei in das Haus der Malfoys disappariert, genau vor Voldemort.
Nein, also Hermine trägt echt schon ein großes Gewicht auf jeden Fall in der Geschichte.
So dick ist sie jetzt aber nicht.
Ja.
Rupert Grint kriegt übrigens ein Kind.
Alter, das hat sich auch gereimt.
Ja, habe ich auch gerade gemerkt.
Mit Emma Watson oder mit wem?
Mit seiner Freundin, die nicht Emma Watson ist.
Ja. Das okay.
Stimmt.
Ich finde das gut, jetzt haben wir den Film ja schon mal zusammengefasst. Dann können wir jetzt ja weitermachen.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht.
Die 2 Szenen, die jetzt kommen, dass Harry abgeholt wird und die angegriffen werden von Todessern.
Also erstmal, Voldemort kriegt natürlich den Zauberstab von Lucius und hofft, dass er damit endlich Harry Potter angreifen kann, weil er erfahren hat von Ollivander, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass die denselben Kern haben, seinen Zauberstab und der von Harry Potter, dass er Harry Potter nicht stark verletzen kann. Und das ist natürlich nochmal wichtig für Malfoy, also für Lucius Malfoy, weil er da richtig krass gef***t wurde von Voldemort.
Ich mach mir direkt einen Marker, ne? Ich mach das dann nachher. Ich piep das raus.
Das für eine harte Ausdrucksweise. Okay.
Und ja, dann ist noch die nächste wichtige Szene, die 3D-Szene, weil...
Mit der Schlange?
Oh ja.
Ja, ja, genau. Mit Schlange auf die Kamera zufliegt. Das war damals, liebe Hörerinnen und Hörer, wusste man sofort, welcher Film für 3D produziert wurde, weil es war immer die Szene drin, ne? Du wusstest, ah, da fliegt irgendwas auf die Kamera zu, das ist die 3D-Szene, damit man hat nichts gemerkt von dem 3D, ich hasse 3D übrigens auch, können wir zu den Liste hinzufügen von Dingen, die ich hasse, aber es gab immer eine Szene, wo es halt irgendwie, ja, die 3D-Szene halt, und das ist das, wo die Kamera, die Schlange auf die Kamera zufliegt.
Für unsere jüngeren Zuschauer muss man sagen, dass hier ist jetzt ein Jahr nach Avatar, wo 3D-Kino auf einmal das neue Normal war. Und alle Szenen hatten dieses Ätzen. Ich meine, die Schlange ist mehrfach in diesem Film, dass sie auf die Kamera zuspringt. Ich meine, auch später in Godric's Hollow passiert das nochmal.
Stimmt, ja.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das ja auch generell, also auch in 2D-Filmen, ne, kommt es auch mal vor, dass eine Schlange so auf die Kamera zuspringt. Aber klar,
ja, aber es ist sehr
gewollt, gerade auch in der Zeit.
Es ist im nächsten Film ja nochmal, wo dieser Geist so krass auf die Kamera zukommt. Das war richtig so... Das ist für 3D.
Ich wünschte mir, die hätten im ersten Teil eine Szene gehabt, in der der fast kopflose Nick mit geöffnetem Hals auf die Kamera zu fliegt in 3D. Das wäre gut.
Ja. Kennt ihr diesen Sketch von Lonely Island? And now 3D glasses on! So ist das ein bisschen.
Ja. Es war aber, der Film ist tatsächlich nicht in 3D, also er wurde nicht dafür umgewandelt, erst der nächste war in 3D, aber hier wurde er scheinbar schon dafür gedreht, also anders kann man sich's nicht erklären.
Genau, es war geplant, aber es hat nicht mehr rechtzeitig zum Kinostart geklappt, das angemessen zu konvertieren in 3D. Ja. Er kam aber auf 3D auf jeden Fall auf DVD und Blu-ray raus.
Ach echt?
Mhm. Ach, das ist auch spannend,
Und dann kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingsszenen in allen.
Wir sind ja auch schon 45 Minuten dabei und haben noch nicht einmal über Daniel Radcliffe geredet, so richtig, ne?
Ja, ja, das und jetzt kommen wir nämlich zu der Lieblingsszene, also einer meiner Lieblingsszenen. Und zwar nämlich die Szene, wo Harry abgeholt wird zu Hause, die sieben Potter.
Hm? Erzähl weiter.
Soll ich was dazu erzählen?
Ja, du bist doch schon dabei gerade.
Ach so, also und zwar, was ich daran so cool finde, ist, also insgesamt bei diesen Vielsafttrank-Szenen, dass ich mir gar nicht so richtig bewusst gemacht habe, dass, wie sowas gedreht wird. Und ich habe mir so ein schreckliches Behind-the-Scenes angeguckt, wo die das mal erklärt haben. Das ist nämlich so, dass sie das halt wirklich dann halt siebenmal drehen und dann jeder Schauspieler, also zum Beispiel die Schauspielerin von Fleur, spielt dann also, wie sie das machen würde, wie sie sich denn das Oberteil auszieht, den BH auszieht und so. Und Daniel Radcliffe steht daneben und schaut sich das halt an und analysiert quasi die Körperhaltung und wie sie sich bewegen und spielt es nach. Und ich habe mir die Szene so oft angeguckt und mal auf jeden Einzelnen geachtet und muss sagen, er macht das extrem gut. Vor allem die Frauen spielt er richtig gut. Und Rupert Grint hat zum Beispiel gesagt, dass Daniel Radcliffe quasi ihn so gut nachgemacht hat, dass ihm selber einige Dinge an ihm aufgefallen sind. Dass er zum Beispiel mit der Hüfte so irgendwie schwingt auf so eine komische Art und Weise. Und ich finde, das ist wirklich eine schauspielerisch echt starke Szene irgendwie. Sie ist sehr kurz, sie ist sehr unübersichtlich, aber sie ist extrem gut.
Das lädt direkt ein, sie sich auch selber nochmal siebenmal anzuschauen. Das ist echt interessant.
Ja. Die haben das übrigens nicht nur siebenmal gedreht.
Aber sehr, sehr oft. Aber,
ja. Nee, was ich so cool daran finde, ich habe auch früher nie drüber nachgedacht, aber das ist eine der aufwendigsten Szenen in dem Film, weil sie ja die Kamera sich bewegt, während die sich umziehen und auf verschiedenen Positionen stehen. Normalerweise kannst du ja, wenn du sowas hast, wo ein Schauspieler an mehreren Ecken sein muss, du stellst die Kamera auf ein Stativ, filmst das in mehreren Ecken und dann setzt du das zusammen. Aber hier gehen die ja teilweise ineinander und die Kamera bewegt sich dabei und das finde ich noch viel beeindruckender, dass sie das halt mit einer computergesteuerten Kamera gemacht haben, die immer die gleichen Bewegungen gemacht hat. Ja. Und sie haben 95 Takes gebraucht, um das zu filmen. Und ja, ich fand Daniel auch ziemlich gut da drin, ja.
Das erinnert mich daran, es gibt ein Interview mit Edward Norton, bekannt unter anderem aus Fight Club natürlich, in dem er beschreibt, wie er Schauspielern gelernt hat, weil er meinte, es gab eine Phase in seinem Leben, in der er nicht so viele Rollen bekommen hat und sich da selber so ein bisschen über Wasser halten musste und selber im Training leiben musste. Und er wohnte zu der Zeit in New York und ist dann immer in den Central Park gegangen, hat sich Leute ausgeguckt und hat die nachgespielt. Also hat die ganz lange beobachtet, so wie quasi Daniel Radcliffe hier bei den Dreharbeiten. Versucht, alle ihre Eigenheiten und körperlichen Ticks irgendwie wahrzunehmen, aufzunehmen und das dann halt nachzuspielen. Das fand ich eine ganz spannende Geschichte. Aber das ist ja auch interessant. Wie alt ist denn Daniel Radcliffe hier überhaupt, dass er das schon so gut hinkriegt?
20.
Da ist er ja schon 20.
Ich meine 20. Er ist doch 89 geboren. Und gedreht wurde das über 18 Monate, längster Harry Potter Dreh, beide Filme am Stück, von Februar 2009 bis Juni 2010.
Dann mal mad Respekt an der Stelle. Wissen Boah. Wir denn, ob er da schon seine Alkoholphase, Alkoholsucht überwunden yeah. hatte?
Nein, die Alkoholsucht hat er nach Harry Potter überwunden. Für dich, Dorian, Daniel Radcliffe hat ein Alkoholproblem gehabt während der letzten drei Harry Potter Filme, weil das Ende von Harry Potter auf ihn, ihm Angst gemacht hat, was dann aus seiner Karriere wird.
Naja, wie man kann halt sagen, wie viele Jungschauspieler eben, ne?
Und ja, genau, bei ihm ist es halt wirklich, und das ist ja auch unsere Fragestellung in diesem Podcast, ne? Kann er diese Rolle abwerfen? Kann er das loswerden, das Harry Potter-Image, und sich was Neues aufbauen? Und ich meine, zum Beispiel bei Miley Cyrus, die musste halt erst diese ganzen Nacktdinger da machen und so, um dieses Disney, oder die musste hart dafür kämpfen, dieses Disney-Image loszuwerden.
Jetzt könnte man natürlich sagen, Daniel Radcliffe hat auch dieses Nacktding gemacht, ne?
Hatte er auch. Ganz schön viele.
Mit EQs. Wobei es von ihm dann keine Musikvideos gibt, in denen er seinen Booty shaked und man das, sich das anschauen kann.
Du hast es aber. Wir haben übrigens gelernt, dass EQs Pferd heißt, ne?
Das wissen wir durch unsere Zuhörerinnen, ne?
Ja.
Ja, an der Stelle vielen Dank.
Nach Harry Potter macht ja. Daniel Radcliffe tatsächlich mehrere solche Sachen wie EQs noch. Auch Kill Your Darlings oder Young ja. Doctor's Notebook hat er
ich
auch.
Ich glaube, das ist
solche Szenen. Und auch Emma Watson hat quasi in all ihren. Eine Zeit lang wirkt es so, als hätten alle Harry Potter Hauptdarsteller danach in ihrem Vertrag drin, dass sie ihre vertraglich festgelegte Post-Harry Potter Sexszene im Film haben mussten.
Ja, ich glaube, das ist schon schwierig, dieses Image wieder loszuwerden.
Ja, und Sex ist ja der einfachste Weg dazu, ne?
Ja, weil das ist eben der Kinderstar und das passt ja. irgendwie gar nicht. Das,
genau. Und du bist dann erwachsen, weil Sex.
Ich glaube, das ist kein Zufall.
Ich frage mich gerade, ob es Leute gibt, die Schauspieler, Musiker, was auch immer, die dachten, sie müssten ihr Image durch Sex loswerden, aber sie waren eigentlich gar nicht so berühmt und dann war im Auge der Öffentlichkeit ihr allererstes Image, das ist dieser Sextyp. Und dann damit gekämpft haben, das loszuwerden, erstmal eine Kinderserie gedreht also haben.
So ist es mir auf jeden Fall gegangen mit 27.
Was?
Ja, alles gut.
Okay.
Okay. Dorian, ich glaube, bisher bist du noch so ein bisschen ein Enigma für unsere Zuschauer.
Ja, ja.
Hast du eigentlich.
Oh, die machen richtig schöne Musik, ne?
Dorian, hättest du eigentlich eine Antwort auf die Frage, welcher Harry Potter-Charakter du wärst?
Ich?
Ja, Dorian.
Du. Danke. Welcher Harry Potter-Charakter ich wäre? Ich kenne ja nicht so viele, ne? Ich kenne Harry Potter.
Also mit deinen roten Haaren wärst du halt Mad Eye Moody, würde ich sagen.
Danke, Hagrid.
Oh.
Das ist fies, weil ich wirklich ein bisschen aussehe wie Hagrid.
Aber Hagrid ist ein guter Charakter. Ein
gutes Herz. Aber ich habe immerhin nicht gesagt, du bist der dreiköpfige Hund, der immer sabbert. So, können wir wieder. Ich weiß
das
nicht,
ist
welcher.
Fies, weil ich wirklich ein bisschen sabber.
Ja, ich weiß nicht, welcher Harry. Ja, und weil du drei Köpfe hast, du siehst absurd aus. Ich weiß nicht, welcher Harry Potter-Charakter ich bin. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich auch so ein Hagrid wäre, aber ich weiß es beim besten Willen nicht.
Aber Eppi, ich kann mich dir auch gut in so einer Hütte vorstellen, mit so einem schönen Ofen, so sehr gemütlich
abends. Das ist abends. Fies, weil ich wirklich ein bisschen in der Hütte lebe.
Hey, immerhin hast du nicht dieses Sex-Enigma. Ne, wie haben wir es genannt? Dieses Sex-Outfit.
Ich hab... Was? Okay.
Auch Eppi, dass du so ein bisschen so diese verbotenen Sachen mit den Tieren, das klang jetzt falsch. Also, dass du illegale Sachen am Laufen hast, die du eigentlich nicht so richtig darfst.
Ich warte auf Eppis Standardantwort.
Welche illegalen Sachen habe ich denn?
Dass das gemein ist, weil Eppi wirklich illegale Sachen mit Tieren macht. Aber es kann.
Das klang jetzt falsch, es tut mir leid.
Es wurde auch nicht besser, Eiko. Welcher Harry Potter-Charakter wäre Eiko?
Ja, jetzt überlegst du nur, was fies wäre.
Weißt du, was richtig fies wäre, wenn man sagen würde, Dean Thomas. Er macht überhaupt keinen Eindruck auf mich, nein.
Du hast ja direkt Nein gesagt, insofern. Das war übrigens eine Hörerfrage, ne? An uns drei. Also jetzt an Epi, Henny und mich.
Okay,
Epi ist Hagrid. Moment. Die Frage war, wenn wir uns entscheiden müssten, wer von uns Harry, Ron und wer Hermine ist, wie wir uns aufteilen.
Ach so.
Das könnte einfach Dorian jetzt sagen, aber ja.
Ja. Ja, Dorian sagt mal, wer wir sind. Also wer sind wir drei?
Wer ist die Schlaue, wer ist der Mutige und wer ist der beste Kumpel, der immer einem helfen will, aber sich nicht so richtig traut?
Ich habe schon eine Vermutung.
Epi hat sich in der letzten Rolle doch schon gefunden. Es ist doch auch gut. Ich weiß das nicht. Ich möchte das nicht beantworten. Henny sieht aus wie Harry Potter, ist aber mehr so wie Hermine. Jan Eiko sieht aus ein bisschen wie ein sehr großer Ron, ist aber mehr so ein Harry Potter. Epi sieht halt aus wie Hagrid. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll.
Okay, dankeschön.
Okay, gut.
Ich habe mir Eiko, finde ich, passt einfach gut, also als Gilderoy Lockhart.
Aber erklär kurz, warum. Ich verstehe es eigentlich selber nicht so richtig. Ist es irgendwie so ein bisschen ein Diss? Hat er eigentlich keine guten Eigenschaften, außer dass er in seiner eigenen Ansicht gut aussieht?
Extrem gut aussieht.
Ah, dankeschön. Ja. Okay, Effi, dankeschön. Wegen dir werde ich morgen mit einem Lächeln aufwachen.
Zurück zur Szene. Was ich an David Yates Regie mag, ist, dass er sich diesen Aufwand macht für solche kleinen Momente, die ja nicht irgendwie die großen Spektakelszenen sind. Dass er da sehr viel Arbeit macht, dass die Szenen funktionieren. Hat sonst noch jemand was zu den sieben Harrys zu ergänzen? Oder?
Nee, ich wollte nur sagen, wir sind bei der dritten Szene von 15.
Ja, ist doch gut.
Ja, aber das ist auch eine wirklich herausragende Szene.
Also
ich finde auch immer noch.
5x55 Minuten und dann haben wir's.
Ja, den Rest überspringen wir ganz schön. Aber ich finde auch dieses Gesicht von Hermine mit den Augenbrauen von Harry, also Emma Watson mit Daniel Radcliffe's Augenbrauen, sieht einfach geil aus. Und ich dachte immer bisher, das wäre eine Computeranimation, aber die haben tatsächlich die einzelnen Gesichter in, ganz oft gefilmt aus allen möglichen Winkeln und das so zusammengemorpht. Also ist nicht einfach nur eine Computeranimation.
Es ist schon,
ja, aber mit echten Gesichtern.
Es ist schon echt interessant, der Shot, weil es ja scheinbar so aufwendig war und so gut durchdacht und auch so gut umgesetzt, dass man sich schon fast wundert, warum es nicht noch mehr flashy ist. Also warum es nicht noch mehr herausgestellt wird sozusagen. Also wenn man
aber jetzt, das finde ich gerade das Schöne daran, dass es nicht so Aufmerksamkeit auf sich ruft.
Ja, das macht es eigentlich
sympathisch. Es ist krass, oder? Ja. Es ist ein heftiger Shot, ein richtiges Goldstück eigentlich und es wird einfach so, das ist so ein bisschen so, wo es so, oh, guck mal hier und einfach mal richtig abgefetzt.
Ich stelle jetzt mal die starre These auf, dass das was ist, was die Harry Potter Filme und die Franchise auch so sympathisch irgendwie macht, dass sie, weil ich glaube jeder oder die meisten Hollywood Filme, Hollywood Blockbuster hätten dieser Versuche an der Stelle nicht standhalten können. Ich glaube, die hätten noch geguckt, okay, oh, wir haben diese krasse Technologie, wie können wir das jetzt noch mehr herausstellen? Wie können wir es noch mehr in den Vordergrund rücken? Und hier ist es einfach so, zack, nebenbei. Wobei mir der eine Witz in dieser Szene, Gesundheit, echt nicht so gut gefällt. Und zwar, es gibt eine Stelle, da fragt dann Mad-Eye Moody irgendwie, as for Harry? Und alle Harrys in der Szene gucken so auf und sagen, yes. Und da, ich weiß noch genau, damals im Kino fand ich das witzig. Aber jetzt hätte der für mich irgendwie nicht sein müssen, weil das für mich einfach keinen Sinn macht, dass sich alle angesprochen fühlen, wenn jemand Harry sagt, weil sie ja eigentlich nur so aussehen wie Harry. Mhm. Sie würden sich aber noch mit ihrem eigenen Namen angesprochen fühlen. Und das war dann für mich so ein bisschen die Serie will erwachsen sein, das hätten sie auch rauslassen können.
Jetzt, wo du es sagst, fand ich auch albern. Ja. Nee, wirklich, es fällt mir gerade ein. Ich habe so, warum um alles in der Welt.
Danach kommt jetzt aber endlich das Spektakel, die erste Action-Szene, was für einen Harry-Potter-Film auch sehr früh ist, dass man so früh eine Action-Szene hat. Denn die acht Harrys müssen ja versuchen zu entkommen und die acht Harrys sind da, damit die Todesser nicht wissen, wen sie angreifen sollen, wenn sie vom Ligusterweg wegfliegen. Wie war diese erste Action-Szene für euch, die ja hauptsächlich in der Luft stattfindet?
Ich glaube, das war so ein Star-Wars-Moment.
Das war das, was sich reingezogen hat damals.
Ja, reingezogen habt ihr mich. Das war ja, ist ja der erste Film, den durfte ich mir ja nicht aussuchen. Also das war, ihr habt mich in den Film reingezogen, aber das war das, was mich dann, was mir gefallen hat. Also die fliegen da rum, wird geschossen, es explodieren Sachen. Es ist halt mehr Star Wars als Harry Potter und man muss nicht immer, wenn man was machen will, erst einen langen Spruch sagen. So, Abracadabra, Laserstrahl, sondern die können das so schießen. Fand ich ganz cool.
Das finde ich eine der wichtigsten Ergänzungen der Filme, dass sie nicht immer was sagen müssen. Ganz ehrlich, dadurch funktionieren die Action-Szenen viel besser.
Ja.
Ja, das haben sie halt leider ein bisschen ausgelassen in den Filmen, ne? Dass sie in den Büchern die stummen Zauber lernen.
Meinst du das jetzt ernsthaft, dass es schade ist, dass sie das ausgelassen haben? Oder?
Nein, so richtig schade ist es natürlich nicht, aber ich finde es gut, dass sie es trotzdem einfach reinbringen in die Filme.
Ja.
Weißt du? Also, weil ich finde, das bereichert es halt extrem, dass du nicht immer erst sagen musst, Expelliarmus oder Wingardium Levi und der andere ist schon so, ah ja, das kenne ich.
Das finde ich aber auch echt interessant, weil wenn man den Spruch sagen muss, dann weiß ja echt der Gegner schon, was kommt, ne? Das ist eigentlich.
Das erinnert also, mich das an ich und einfach unverwächerlich.
Inwiefern?
Kennt ihr Ich und einfach unverwässerlich?
Ist lange her, aber
ja. Den zweiten.
Mit dem Gefrierstrahl, wo die Frau ihn dann belehrt, man muss erst schießen und dann Gefrierstrahl sagen, sonst weiß der andere nämlich, was passiert. Sie haben überall nur geklaut. Ah, ich glaube, der Film ist später gekommen.
Der ist später
Vielleicht gekommen. Haben die bei Harry Potter geklaut, wer weiß.
Bestimmt. so ein bisschen sind Zauberstäbe ja tatsächlich wie Pistolen in dieser Welt. Oder wie Blaster eher.
So ich glaube, manchmal denke ich mir, so eine Pistole wäre wesentlich effektiver als so ein Zauberstab.
Das sagst du seit 10 Jahren, Epi.
Oh Gott, ja.
Aber die ist nicht so vielseitig. Du kannst mit einer Pistole nicht das Licht anmachen, zum Beispiel.
Naja.
Aber du kannst Lichter ausmachen.
Oh, das stimmt. Ich habe Modern Warfare also, ja. Liebe Zuhörer, mit dem Spruch, eine Pistole ist eigentlich effektiver als ein Zauberstab, ärgert Epi Henny seit über 10 Jahren. Vielleicht ist es Ihnen schon mal aufgefallen, weil es gibt ja schon ein paar Folgen, die ich nicht kenne. Die ich alle gehört habe. Ich weiß aber nicht mal, ob es vorkommt.
Ich glaube, er hat es noch nicht erwähnt. Ich mag die Action-Szene auch ziemlich gerne, muss ich sagen.
Die ist schon geil.
Mit einer der besten der Reihe und halt für den Start halt richtig gut. Das zieht dich halt direkt rein und das ist halt auch direkt, jetzt ist ernst. Jetzt ist nicht nur Zaubertrankunterricht, sondern jetzt passiert was. Und auch, ne, zwei Figuren sterben dabei, eine onscreen, eine offscreen.
Finde ich. Onscreen?
Wer stirbt die Eule?
Hedwig.
Ich mag tatsächlich die ruhigen Szenen, also die ruhigen Passagen da auch extrem gerne. Also ich mag die Dynamik da von Action und diesen stillen Szenen, weil es ist immer, du merkst immer richtig Ruhe vor dem Sturm. Also er ist nie sicher, ne? Er ist immer, er lauert, kurz bevor Voldemort auftaucht, weiß er genau, irgendwas passiert gleich.
Ja,
und das finde ich ziemlich gut.
Es steigert sich halt. Ne? Es fängt mit Todessern an, dann kommt Voldemort, dann kommt noch dieses, dass Hagrid ohnmächtig wird und sie durch den Tunnel fliegen. Und es ist natürlich auch, ne, shit just got real, weil jetzt auch die Muggelwelt involviert wird in diesen Konflikt und da Zauberer gegen Autos krachen, was ich total großartig finde. Ja. Es sollte mehr Kämpfe geben, wo sich solche Verfolgungsjagden liefern und dann Zauberer einfach in Autos krachen und überfahren werden. Das ist großartig.
Das klingt auch wieder falsch ein bisschen.
Ich fand die auch richtig, richtig gut, die Szene. Mich hat nur gestört, dass mir die also einmal war mir die Geografie nicht immer ganz klar, der Szene. Also was jetzt genau wo passiert, wo jetzt die anderen sind und so weiter. Oder ich habe auch wirklich einen Moment gebraucht, um zu verstehen, Hagrid ist wirklich bewusstlos. Also es war mir nicht klar genug gezeigt, dass er jetzt tatsächlich bewusstlos ist und Harry steuern muss. Der Moment, in dem das passiert, in dem das ausgelöst wird, wird nicht so richtig in den Fokus gestellt, sage ich mal.
Und es passiert ein bisschen schnell. Ja.
Sehr schnell und man ist nicht ganz so nah dran. Und ich hätte es als Zuschauer, glaube ich, noch ein bisschen befriedigender gefunden, wenn ich genau gewusst hätte, was der Plan ist. Also ab wann sie sich aufteilen und so, dann hätte man noch besser verstehen können, was genau jetzt dieser Angriff bedeutet und ob sie diesen Angriff überstehen können oder nicht.
Finde ich auch. Also ich finde das Chaos irgendwie cool. Hier funktioniert das, aber genau das Gleiche habe ich auch bei der Heißszene mit dem Zaubereiministerium gedacht. Dass da auch man als Zuschauer eigentlich den Plan kennen müsste.
Ja, das stimmt. Ich habe übrigens, ich habe mir alle Szenen aufgeschrieben, hier auf dem Zettel, und habe mir markiert, an welchen Stellen immer die Lage für unsere drei Helden komplett auswegslos wirkt. Und das ist hier einmal der Fall, finde ich, weil man sich wirklich natürlich große Sorgen macht um die Charaktere. Aber das ist insgesamt in diesem Film fünfmal der Fall, dass die Lage komplett auswegslos erscheint. Jedenfalls in meinem Empfinden. Und das ist somit schon mal viel, viel mehr und eine viel, viel höhere Zahl als in den vorangegangenen Filmen. Also ich finde, allein das stellt schon heraus, was dieser Film eigentlich für eine Sonderrolle in der Franchise darstellt. Und was er für eine andere Atmosphäre hat.
Wie findet ihr, dass das Mad-Eye Moody offscreen stirbt?
Finde ich okay.
Es hat nicht wirklich gestört. Man kriegt die schlechte Nachricht überbracht dann noch später.
Ja.
Es ist ja einfach eine andere Art, das nochmal zu erzählen.
Ja, es passt halt so. zu dem Durcheinander. Ne?
Genau, man wird ja in die Lage der Charaktere versetzt, die jetzt schon am Fuchsbau sind und einfach warten müssen, welche Nachricht jetzt reinkommt, so wie im Krieg im Grunde. Wer hat überlebt, wer nicht. Und diese leichte Hoffnungslosigkeit, wer kommt jetzt noch? Kommt überhaupt noch jemand, das so mitzufühlen? Fand ich schon ganz gut, dass sie das so gemacht haben und deshalb den Tod nicht gezeigt haben. Hätte aber auch vielleicht noch ein bisschen mehr ausgekostet werden können. Aber ich glaube, das wäre auch wieder zu viel gewesen. Also ich fand, so wie sie es gemacht haben, fand ich einen guten Kompromiss.
Ich finde es genau aus deiner, ist ja im Buch auch so, ich finde es genau aus deiner Argumentation richtig. Es ist halt wie im Krieg. Man erfährt halt, dass jemand gestorben ist und es ist eine Nebensächlichkeit. Finde ich gut. Ja, dann sind wir im Fuchsbau, oder? Ja. Wie hast du denn den Fuchsbau nochmal zusammengefasst, Eiko? Das war so schnell, dass ich nicht alles mitgekriegt habe. Kannst du es einmal vortragen und nicht vorrappen?
Ja, kann ich machen. Also auf der Flucht zum sicheren Fuchsbau sieht alles nur relativ kurz nach einer sicheren Flucht aus.
Da waren wir gerade.
Todesser greifen an, Hedwig stirbt mutig, genauso George Weasleys Ohr und Mad-Eye Moody. Auf der Hochzeit von Fleur und Bill hört Harry was er nicht hören will. Also ich habe den Fuchsbau kurz zusammengefasst, könnte man sagen.
Ah, stimmt, es kommt diese kurze Szene, wo das Testament verlesen wird und der Minister da rumbockt wegen dem Schwert, wegen des Schwertes. Ist da ein bisschen bockig. Ja, also richtig, das ist so, das fand ich auch über. Ich fand die Szene auch irgendwie über, muss ich sagen. So, ich weiß nicht, das hat mich so, ja toll, die kriegen jetzt Sachen, die auf jeden Fall nochmal wichtig werden, weil sie werden voll pathologisch, wie heißt das denn? Epochal, sie werden auf jeden Fall ganz wichtig überreicht. Hier, du kriegst den Schnatz und du kriegst dies und du kriegst jenes und das wird auf jeden Fall, brauchen die das, um sich aus irgendeiner Situation zu retten. Dafür musst du überhaupt nicht wissen, worum es geht. Du weißt, dass diese Gegenstände unfassbar wichtig werden nochmal und sie das Schwert suchen müssen. Das war auch wieder sehr mit dem Hammer, fand ich.
Ist auch ein bisschen wie bei Herr der Ringe eigentlich, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Du nimmst ja auch diese Szene, in der alle Gefährten wichtige Gegenstände bekommen, die nachher nochmal wichtig werden.
Da sind ja aber auch, ich meine, im Fuchsbau reden sie auch darüber, dass sie die Horcruxe zerstören müssen. Und da würde ich gerne einmal einhaken, Dorian. Inwiefern hast du diese ganze Horcrux-Geschichte kapiert?
Die Horcrux-Geschichte?
Ja, erstmal die Frage, was ist ein Horcrux? Wie viele davon gibt es und wie viele müssen sie zerstören?
Sie müssen alle zerstören. Und es gibt 7.
Oh, das ist richtig.
Das hat er eben aus dem Rap erfahren.
Nein, das weiß ich, weil ich die letzten beiden Filme gesehen habe, wo es doch nur darum geht, die zu zerstören. Und irgendwie sind Teile von Nasenfred, hier, wie heißt der Voldemort? von der Nase.
Nasenfred finde ich gut.
Also, die Nase von Voldemort ist in dieser Horcruxe verteilt. Und deshalb kann man den nicht töten. Aber wenn man alle Horcruxe besiegt, und dann kann man irgendwie töten. Aber der letzte Horcrux ist in Harry Potter versteckt. In der Narbe, irgendwie so. Ja. Ungefähr so habe ich es verstanden. Sie müssen auf jeden Fall alle zerstören, damit sie Voldemort zerstören können, weil er seine Seele auf Sachen verteilt hat.
Okay, dann funktioniert das tatsächlich. Das finde ich gut. Hast du denn den Überblick behalten, wie viele Horcruxe sie jetzt schon jeweils zerstört haben und zerstören mussten? Weil das fand ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
Also, nein. Ich weiß ja nur, dass sie in dem Film dieses Medaillon finden und kaputt machen und damit haben sie einen zerstört.
Ja.
Und sie sagen halt die ganze Zeit, ja, aber wir müssen noch 4 finden. Und wir wissen nicht, wo die sind.
Ja.
Sie bräuchten den Kompass von Captain Jack Sparrow, der sie immer zu dem führt, was sie am liebsten wollen. Ich habe letztens...
Da wird er immer auf Genie zeigen.
Aber das ist auch albern.
aber ich fand die Szene auch lustig, weil dieser Exposition-Dump, also diese Informations, Gabe für den Zuschauer passiert hier ja, ich glaube, zum allerersten Mal über Ron. Wir haben ja schon im Podcast oft besprochen, dass eigentlich immer in den Harry-Potter-Filmen Hermine dafür verantwortlich ist, allen Leuten zu sagen, Tom Riddles Tagebuch ist das und das und so weiter. Und man meistens die wichtigen Informationen von Hermine bekommt. Aber hier erfährt man nochmal alles Wichtige, auch als neuer Zuschauer von Ron, aber passend zum Charakter von Ron, und das fand ich so lustig, auf so eine fragende Art und Weise. Wisst ihr, welche Szene ich meine? Ne? Er fängt ja Harry draußen ab, dass Harry nicht alleine losgeht. Und dann sagt Ron so sinngemäß, um Voldemort zu zerstören, müssen wir die anderen Horcruxe finden. Aber wo sind sie? Wo fangen wir an? Also so einen ganz exakten Satz, was ist unser Ziel eigentlich nochmal? Mhm. Und aber auch dieses Mission Statement und ja, wir wissen eigentlich nicht, wo sie sind und wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Das fand ich irgendwie geschickt gemacht von den Filmemachern, aber gleichzeitig auch ein bisschen lustig.
Ja, das hatten wir in den Folgen, in den Podcast-Folgen, dass der Drehbuchautor Steve Kloves ja Hermine eigentlich immer dafür gebraucht hat, wenn irgendwas neu eingeführt werden muss, sie hat es irgendwo in einem Buch gelesen.
Oder J.K. Ja, Rowling. Genau. Ja, ansonsten im Fuchsbau ist auch gar nicht mehr so viel. Dann kommt halt, es kommt eine kurze Szene zwischen Ginny und Harry, die weiter eine sehr distanzierte Romanze haben. Und die vor allem irgendwie auf körperliche Anziehung beruhen scheint, weil er eher das Kleid dazu machen muss. Und dann ist auch schon direkt die Hochzeit, ne?
Ich fand, muss ich noch sagen, Bill Nye, ich fand den aber extrem gut. Also, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich kenne den eigentlich nur aus so Trash-Filmen wie dieser Vampir-Film Underworld zum Beispiel. Ach, das ist aber der ist so ein krasser Sprecher, oder? Ich finde das Wahnsinn.
Ja, super.
Ronald Bilious Weasley. Wer das sagt, das ist einfach
Wahnsinn. Ich würde wahrscheinlich sagen, der spuckt da zu viel. Aber
nein. Das war nur in der Szene.
Ja.
Das ist aber auch
krass,
auch Teil davon, warum ich das so aufgezwängt finde. So voll bedächtig wird da dieses Testament verlesen. Die Namen, jeder kriegt seinen zweiten Namen vorgelesen, weil es so unfassbar wichtig ist. Dass sie diese Dinger kriegen und nicht das Schwert. Weil das Schwert gehört ihm nämlich nicht. Und das weiß eh keiner, wo das ist. Tschüss.
Es ist ein Exposition-Dump, absolut. Also,
was ist ein Exposition-Dump, Henny?
Hat Eiko eben erklärt, hätte zu Eiko zuhören müssen. Ganz viel Exposition auf einmal.
Ja,
okay, gut.
Weiter so hingeschmissen.
Ja. Gedumpt. Ja. Bei der Hochzeit, oder habe ich zwei Punkte. Einmal, ich finde, der Orden des Phönix hat im Film viel zu viele Charaktere, die eigentlich nicht wichtig sind. Also Bill Weasley und Fleur Delacour und irgendwie die ganzen 15 Mitglieder und eigentlich brauchst du nur die Hälfte davon, wenn wir mal ehrlich sind. Zum Beispiel könnte man statt Bill Weasley und Fleur Delacour und Lupin und Tonks nur ein Paar machen, was heiratet und am Ende stirbt. Man braucht keine zwei Paare.
Wie zwei Paare? Heiraten da zwei Paare?
Ja, habe ich gerade gesagt. Die vier
heiraten
Leute,
zwei Paare?
Die ich genannt habe, die beide heiraten quasi.
In dieser Szene oder was?
In diesem Film, in beiden Filmen.
Wann heiraten die denn?
Lupin und Tonks heiraten doch auch offscreen oder wollen heiraten, ich weiß es nicht mehr.
Es ist ja, aber nicht kein so, Platz ein. Würde ich auch sagen, nicht so ein Platz ein. Ich würde sagen, hier haben wir ein 1er-Exemplar des Handys Hot Take.
Würde ich auch sagen, das ist schon wieder echt abgedreht.
Hot-Take, noch hotteres Hot-Take wäre, Tonks ist ein Charakter, den man in den Film überhaupt nicht braucht und der nicht vorkommen müsste.
Ohohoho.
Die nie die Handlung in irgendeiner Weise beeinflusst, außer dass sie am Ende stirbt. Und selbst das beeinflusst die Handlung nicht besonders viel.
Ja, du brauchst doch Leute, die du töten kannst.
Ja, aber muss es so offensichtlich sein?
Henny, wenn du dabei so lachst, dann manchmal denke ich so, was sollen andere Leute denken?
Es wäre doch viel trauriger, wenn Fleur und Bill am Ende sterben würden und nicht die anderen beiden, die man auch heiraten hat sehen. Gesehen, heiraten hat.
Hat heiraten sehen.
Genau. Als gut. Die anderen. Aber gut, das ist jetzt auch
Fleur
nicht.
Fleur und Bill brauchst du halt später für das Haus, ne? Wo sie dann mit Dobby hinapparieren.
Ja, kann ja trotzdem dann noch sterben, aber gut.
Naja, aber dafür mussten sie schon eingeführt werden. Das ist auch wieder so typisch. Das hat man in jedem Film, wenn ein neuer Charakter eingeführt wird, dass er später nochmal wichtig ist.
Ja, oder halt ganz, ganz krass bei Mundungus Fletcher, der halt reinkommt mit, okay, ich bin der Charakter, der in den letzten zwei Büchern nicht eingeführt wurde, aber jetzt in diesem Film bin ich wichtig. Ich bin aber nur in zwei Szenen.
Ja.
Also tut das finde ich aber, ja, das finde ich aber auch als Zuschauer so unbefriedigend. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin Dorian vor 10 Jahren und ich gehe in diesen Film rein, und auf einmal kommt Mundungus Fletcher und ich sag mal, 3/4 des Kinosaals macht so, Mundungus Fletcher.
Und ich denke so, irgendjemand wirklich Mundungus Fletcher. Hat irgendjemand wirklich diese Reaktion auf Mundungus Fletcher?
Nein, vielleicht nicht auf ihn, aber ich glaube, es ist oft schon vorgekommen. Also mir ist es damals auf jeden Fall häufig passiert in Kinosälen, dass zwischendurch immer so getuschelt wurde, weil dann die Leute, die ihre Freunde mitgeschleppt haben, also so wie wir, dann ihren Freunden kurz erklären mussten, wer ist der Charakter jetzt, was machen die eigentlich gerade
und so. Das ist so ein bisschen wie, ich habe mich ja beschwert, nachdem wir Once Upon a Time in Hollywood geguckt haben von Tarantino, dass dieser Film so ein bisschen wirkt wie so ein großer Insider, ne? Also, dass man, dass Leute, die das gucken und so ein bisschen sich da auskennen in der Zeit oder so, die das dann sagen, ach ja, dieser Regisseur, der hat doch da einmal in diesem Haus gelebt oder so, keine Ahnung. Und so ein bisschen ist das ja auch immer so mit so Literaturverfilmungen, vor allem Harry Potter, dass die Fans dann immer sagen, ah ja. Und deswegen finde ich auch die Außenseiterperspektive so spannend. Wenn man das nicht kennt, aber so eine Ahnung davon hat, dass das irgendwie aus den Büchern kommt und ob man dann irgendwann so eine Ignoranz dagegen hat und sagt, das ist bestimmt aus den Büchern und gar nicht mehr den Anspruch hat, dass der Film einem das erklärt, das ist eigentlich echt schade, oder?
Das ist echt eine interessante Sache. Also es gibt tatsächlich, habe ich diese Woche entdeckt, einen amerikanischen Podcast, dessen Konzept es ist, dass die 3 Leute, die diesen Podcast machen, jede Woche einen neuen Freund einladen und mit ihm Harry Potter gucken und der kennt es nicht. Sie gehen jeden Film durch und machen dann auch immer so Sachen wie Rätselraten, vorm Film gucken, was glaubst du, was könnte Godric's Hollow sein? Was könnte dieser Begriff bedeuten und so. Das ist auch interessant. Interessantes Konzept. Ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, dass in diesem Film viele Dinge vorkommen, die man als jemand, der nur die Filme guckt, nicht sofort durchschaut und sehr gut aufpassen muss, um nichts Wichtiges zu verpassen.
Es wird auch auf Dinge Bezug genommen, die in den Filmen davor nicht waren, wie die Spiegelscherbe, die Harry die ganze Zeit sich anguckt.
Richtig, ja.
Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, das ist vom Spiegel von Sirius aus dem 5. Buch, kann das sein?
Das ist von Sirius, ja.
Ja, die dann kaputt war und die, wo er dann meint, Dumbledore drinnen zu sehen. Was aber in keinem der Filme davor vorgekommen ist. Also auf einmal hat er hier in diesem Film diese Spiegelscherbe und man weiß, wenn man nur die Filme gesehen hat, nicht woher.
Was ich bei der Hochzeit ja echt cool fand, war, als sie unterbrochen wurde und diese Nachricht reinkommt, dass der Zaubereiminister gestorben ist. Und dann sagt irgendein Charakter, oder schreit so, they're coming! Und dann kommt so ein großer Thump, so wie beim ersten Herr der Ringe Film, als sie in Moria sind und Mary oder Pippin,
das war natürlich Pippin,
dieses Buch in,
ein Skelett
in diesen Brunnen fallen lässt und man dann nach ein paar Sekunden auch so einen großen Thump hört und danach die Orks kommen. Also irgendwie genauso wie in Herr der Ringe und cool gemacht.
Übrigens auch eines der Orden des Phönix-Mitglieder, die man sparen könnte oder kombinieren könnte mit einem.
Wen, Merry und Pippin?
Nee, wie heißt es? Shackleton.
Du meinst Kingsley Shacklebolt?
Ach ja, wer auch immer. Ja.
Niemals könnte man den sparen. Der ist der coolste.
Ja.
Der ist doch dafür da.
Was macht er?
Im Orden des Phönix sagt er, sie müssen zugeben, Dumbledore has style. Oder sowas sagt er.
Oh ja. Da gibt's ein mega gutes Kurt Mirror-Lied drüber, wo diese Zeile.
Dumbledore
hat echt Stil. Ich blende es kurz ein an dieser Stelle. Ich mach mir einen Marker.
Ach, Henny
kann nichts dagegen sagen.
Okay. Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt handlungsrelevant, dass er diesen einen Satz vor 3 Filmen mal gesagt hat.
Was mich übrigens da immer stört, ist, dass ich beim ersten Mal gucken oder so gar nicht verstanden habe, warum da so ein Chaos ist. Weil ich gar nicht gesehen habe, dass die Todesser da durchs Zelt fliegen. Also ich fand den Angriff total undurchsichtig. Und also ich habe das ist
chaotisch. Können wir noch kurz davor...
auf eine negative Art.
Ja.
Okay.
Können wir kurz davor zurückspringen noch, bevor der Angriff ist?
Ja.
Okay. Was ich cool finde an diesem Film, und das ist mein anderes Hotdog, ich denke, dieser Film könnte heute nicht mehr so gemacht werden wie 2010. Es ist das Finale der Harry Potter-Reihe und wird auf ganz viele Sachen Bezug genommen. Aber es ist nicht so aufdringlich vom Fanservice her, dass du dann zum Beispiel auf dieser Hochzeit Madame Maxime noch mal siehst, aber es ist nur für einen Shot. Und wenn der Film heute gemacht würde, weil die Einstellung der Macher wahrscheinlich so wie der Fans wäre, wir müssen den Fans jetzt was geben, dann hätte die noch eine ganze Szene oder einen Dialog oder man würde noch irgendwas erfahren. Und das Gleiche auch am Anfang, wo Harry sich im Ligusterweg noch mal umguckt und diese eine Soldatenfigur da hat. Und sich einmal anguckt und es ist nur ganz kurz und du kannst denken, okay, erinnert sich jetzt an seine Kindheit und dass da auch ein paar schöne Momente waren und dann war es das. Und das mag ich und das würde, glaube ich, bei einem heutigen Hollywood-Blockbuster so nicht mehr möglich sein. Okay, Chaos, Angriff, die drei fliehen, ne?
Ja, um meinen Rap zu zitieren, plötzlich greifen Todesser an. Ja, sie fliehen auf jeden Fall. Und Hermine, die halt, wie gesagt, der reale MVP dieses Films ist, schaltet schnell genug und hat zum Glück direkt die drei apparieren lassen nach London und hat eine Notfalltasche dabei mit Sachen, die noch sehr wichtig werden, überlebenswichtig für die drei. Und die drei Helden fliehen halt in Grimmauld Platz 12, das Anwesen der Blacks. Und,
nee, noch nicht direkt. Davor ist noch eine kleine Action-Szene in dem Café, wo sie unterkommen.
Ah, stimmt. Ja, ich merke schon, ihr wollt heute noch länger machen.
Erstmal kommt die Szene, die richtig Schlagzeilen gemacht hat. Und zwar haben die für Harry Potter den Piccadilly Circus gesperrt.
Oh. Krass, okay, wusste ich gar nicht.
Ja, also die haben wirklich das wirklich da vor Ort gedreht, draußen. Ich dachte immer, es wäre im Studio gewesen, aber die haben tatsächlich den Piccadilly Circus, was ein ziemlich großer Kreisverkehr oder so ist.
Ziemlich zentral. In London.
Ja. Ein riesen Platz. Ich war tatsächlich schon mal dort in Assassin's Creed.
Im neuen Modern Warfare gibt es eine Mission, die da spielt, aber die ist nicht so schön.
Ah. Nein, jetzt haben wir zwei Gamer.
Bei Jean Le Carré ist übrigens die Geheimdienstzentrale da, ne, am Circus. Deswegen wird sie auch mal Circus genannt bei ihm.
Aber ich glaube, ich war
vom MI6 oder so.
Ist die nicht tatsächlich da?
Das weiß man nicht.
Heiko, ich wollte gerade sagen, wir waren da, glaube ich, doch in echt, oder?
Ja, also ich war da auf jeden Fall mal, als ich mit meiner Mutter und Schwester in London war, aber waren wir da nicht auch?
Ich hätte gesagt, wir waren da.
Wir beide?
Wir waren da sogar.
Ja. Wir waren da auf Kursfahrt in London und hatten so eine freie Zeit zur Verfügung und da waren wir da, glaube ich, auch.
Ja. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die haben diesen gesamten Platz da gesperrt, haben alle Ladenbesitzer gefragt, ob sie das Licht anlassen und haben das mit tausenden Statisten gedreht, diese Szene.
Das ist ja verrückt.
Es sind auch es ist auch der drehaufwendigste Film seit dem dritten oder so, weil sehr viel nicht im Studio gedreht ist, also nicht nur hier, über den ganzen Film verteilt.
Naja gut, aber in so einem Wald kriegt man ja, ne?
Ich war aber beeindruckt, wie viel in dem Film tatsächlich CGI ist. Also das war schon krass. Godric's Hollow zum Beispiel ist CGI.
Nee.
Zu großen Teilen.
Also der Hintergrund, aber die Straßen.
Ja,
die Straßen haben sie gebaut.
Ja, sie haben sie gebaut, aber es ist also Studio und viele der Hintergründe, also das sind jetzt so die Filme, wo das so richtig losgeht, ne?
Wobei ich finde, es ist echt gut gealtert, weil es halt auch wirklich vor allem Hintergründe sind und irgendwie das ergänzt, was sie da machen.
Ja, ziemlich krass, dass sie das gemacht haben. Da haben wir die Szene, wo die drei fast vom Bus überfahren werden. Man erfährt von dem krassen Beutel, den Hermine hat. Und dann kommt die coole Szene in dem Café, die ich auch sehr gerne mag. Wo sie auf die Todesser schießen. Ah, da plötzlich greifen Todesser an, Eiko.
Ja, stimmt. Aber die Café-Szene war mir nicht ganz so wichtig.
Ja, aber die ist cool. Du viermal Todesser machen können. Das zieht sich echt durch den Film, ne? Und plötzlich greifen Todesser an.
Es ist halt, wir haben ja mal die Theorie aufgestellt, jeder Film ist halt ein anderes Genre. Und das hier ist halt so ein, wie heißt das, so ein Paranoia-Thriller, wo Figuren halt die ganze Zeit über gejagt werden, so wie The Fugitive, heißt ja auf Deutsch der Gejagte, passenderweise.
Keine Ahnung.
Oder hier der mit Will Smith, Staatsfeind Nummer 1.
Ah, mit Gene Hackman?
Ja, genau.
Oder John Wick 2.
Ja, oder 3 mehr, stimmt, ne?
Ja, auf jeden Fall so. Ja, ich bringe mich auch ein bisschen durcheinander, muss ich sagen.
Im zweiten muss er doch auch immer, da hat er auch immer Angst, dass seine Kollegen ihn killen.
Ja,
er
sucht, genau.
Sieht er auch überall Kopfgeldjäger.
Aber der dritte ist der, wo es von Anfang an schon ist, alle jagen ihn jetzt und er ist ganz auf sich gestellt.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ist auch okay, aber...
Okay. Früher habe ich übrigens Henny immer damit geärgert, dass ich gesagt habe, warum töten die eigentlich nicht die Todesser? Es wäre viel vernünftiger, die zu töten.
Aber?
Ich habe früher auch immer gesagt, warum tötet Batman eigentlich nicht seine Gegner?
Ja, aber?
Ich sehe das immer noch so.
Ich dachte, jetzt kommt was. Ich habe in der Zwischenzeit was gelernt und...
Hat Batman nicht so einen klugen Spruch gesagt, wenn man einen Mörder tötet, dann ist die Zahl der Mörder gleich geblieben?
Oh.
Aber wenn man zwei Mörder tötet zum Beispiel, hat man einen weniger.
Genau. Das ist ja die Sache.
Das heißt, man muss nur möglichst viele Mörder ermorden.
In der Tat.
Ja. Diese kleine Szene können wir halt kurz zusammenfassen. Ist halt eine coole westernmäßige Szene, wo sie halt so ein Showdown ganz, ganz schnell, ganz kurz, ganz dreckig in diesem Café haben und die Todesser da ausschalten.
Wobei es schon ganz cool ist, dass Ron erst ja wirklich überlegt, die zu töten und dann aber daran erinnert wird, dass es nicht die richtige Sache zu tun wäre. Das finde ich ganz interessant, weil Ron in den bisherigen Teilen für uns ja ein einfach durchweg positiver Charakter eigentlich war, der keine bösen Gedanken hat, aber dass ihn diese düsteren Umstände so beeinflussen und so an der Welt, an der Gutheit der Welt auch zweifeln lassen, dass er tatsächlich in Erwägung zieht, hier zwei Menschen zu töten.
Das stimmt. Aber es ist nicht so, dass er die nicht töten möchte, weil er das aus irgendwelchen ethischen Sachen machen möchte, sondern das ist rein rationalistisch und zwar, weil es auffällig wäre und die dann wüssten, dass sie da waren. Das ist der Grund, warum sie die nicht töten. Es ist keine ethische Erwägung.
Und er ist am trainiertesten immer noch von allen dreien.
Man ist aber nicht am Zauberstab, oder?
Was? Am trainiertesten?
Er hatte die meisten Muskeln. Finde ich immer noch.
Wie kommst du jetzt darauf?
Weil er später, wenn sie Mundungus Fletcher einschüchtern, geht Harry auf Mundungus Fletcher zu und dann geht Ron auf Mundungus Fletcher zu und Harry ist so ein Strich in der Landschaft und Ron ist so ein Schrank und ist viel bedrohlicher.
Ron ist also richtig abgefuckt im Laufe der Serie.
Ich mach mir einen Marker, das piep ich nachher raus.
Okay. Dann sind wir, Eiko, du wolltest weitermachen, dann sind wir im Grimmo Place oder wie auch immer das heißt.
Naja, sie erfahren auf jeden Fall, dass der Horcrux, den sie am Ende des letzten Teils dachten, geborgen zu haben, dass das nicht der echte, der reale Horcrux war, sondern dass der tatsächliche Horcrux entwendet wurde von RAB, einem Black. Und dass dieser die Form eines Medaillons hat, das von Umbridge getragen wird. Und sie wollen eben das Medaillon von Umbridge wieder holen und müssen deswegen in das Zaubereiministerium einbrechen. Und hier beginnt so ein bisschen der zweite Part des Films, in dem wir nochmal in der Harry Potter-Reihe ein bisschen Spaß haben können. Im Zaubereiministerium.
Jetzt kommt der Heißteil, ne?
Der Heist-Teil, genau.
Ganz kurz ein Heist-Movie, wo sie ins Zaubereiministerium einbrechen müssen. Und da finde ich auch, da sollte der Plan eigentlich einem als Zuschauer klar werden, sonst denkt man halt, sie laufen da ziemlich planlos rein.
Ja.
Das ist ein bisschen schade.
So wirkt es ja auch.
Ja.
Aber ansonsten mag ich die Szene sehr gerne. Also ich bin wirklich, früher mochte ich diese Vielsafttrank-Momente nicht, weil man eben die Hauptdarsteller nicht gesehen hat. Aber ich mag es irgendwie total gerne mittlerweile, diese drei da zu sehen. Und die sind ja auch voll ähnlich. Also die Filmcrew hat wieder sich alle Mühe gegeben, den blöden Zuschauern auch klar zu machen, wer das ist, indem sie zum einen die Sprache, also die Stimme weiterhin haben von den Darstellern. Also wir hören Ron, wir sehen aber einen anderen Schauspieler. Und die Schauspieler, also Ronkin und die andere, die sehen einfach exakt aus wie Harry, Ron und Hermine. Aber ich mag diese Szenen total gerne, weil die Schauspieler auch so gut sind, oder SchauspielerInnen, muss man sagen, dass sie das auch gut darstellen können, finde ich. Also man sieht da wirklich Harry in diesem großen Mann im Ledermantel.
Mhm. Das finde ich auch, ja.
Finde ich auch am besten. Ja. Ja, es ist halt noch so ein bisschen Verwechslungsspaß und dann wird halt Umbridge angegriffen und Harry sagt nochmal seinen krassen Spruch aus Teil 5. You shall not tell lies. Oder was das ist.
Ja.
Ja, Double Burn.
Ja.
Das ist auch so krass, dieser Typ hat im Original hat so eine tiefe, krasse Stimme. Es gibt dieses Behind the Scenes, falls ihr euch das mal anschauen wollt, auf YouTube. Und da hört man ihn das sagen und es klingt so krass. Und dann sagt danach Daniel Radcliffe auch, dass er es eigentlich, dass ihm Harry Potter eigentlich noch besser gefallen hat in diesem krassen Ledermantel und also in der Statur dieses Typen. Dass er halt wie der heftigste Action-Hero da rüberkommt.
Der Ledermantel steht ihm auch ganz gut.
Epi, kann es sein, dass du dieses Mal richtig gut recherchiert hast?
Ja, ein bisschen habe ich da recherchiert, nachdem ich beim letzten Mal nicht so viel gemacht habe.
Und im Ministerium ist halt auch krass dieser Nazi-Vergleich, dass die ganzen Bösen jetzt Nazi-Uniformen tragen.
Ja.
Es wird nochmal die Ideologie klar gemacht, man hat dieses Magic is Might oder was ist das?
Es gibt ja auch diese Statue, diese große Statue, die in der Mitte der Halle steht, wo früher dieser Brunnen war mit den vielen Figuren, die auch ja auch schon rassistisch war, sind wir jetzt ein großes, ein monumentales Denkmal, was angelehnt ist an die Architektur von Nazi-Deutschland und so Ostblock-Sachen, würde ich sagen, also eine große Betonsäule, die auf den Körpern von Muggeln steht.
Mir fällt gerade ein, Dorian, hat für dich dieser Horcrux Sinn gemacht, woher die den kannten?
Nein, ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht, aber so richtig weiß ich nicht, warum das so war.
Ja, nee, kann ich mir gut vorstellen.
Mir ist gerade nur noch mehr eingefallen, dass sie in der Szene kriegst du halt, wie ihr schon sagt, sehr viel, also ich finde, ja, nicht nur über Bilder, sondern auch über das, was da passiert, kriegt man sehr viel mit, so von wegen, ja, sie müssen jetzt hier, sie müssen noch unten zum Verhör, tülüt und ja, ich finde, dass in der Szene ist nochmal so eine einschüchternde Komponente mit drin. Wie jetzt der neue Plan von diesem neuen Zaubereiministerium da ist. Quasi, wie nennt man es da mal? Jetzt reinrassige Zauberer zu züchten.
Ja.
Ganz, also da kommt es nochmal sehr stark auf einen zu. Dann heißt es in irgendwann zwischendurch so, jeder Mitarbeiter muss sich jetzt auch einer Überprüfung unterziehen, aber sie haben nichts zu befürchten, wenn sie nichts zu verbergen haben. Und das ist, ich finde, das ist nochmal so eine krasse Sache, wo man nochmal das sind jetzt wirklich die Bösen.
Quasi das aus der Anfangsszene nur nochmal in besser, ne? Also,
ja, genau.
Ja, finde ich auch, gibt den Helden auch endlich mal Motivation, was gegen diese Bösen zu machen.
Ja, und es ist so eine klassische Szene, so eigentlich, die sind ja da drin und die fallen eigentlich nicht auf und ich selber würde mich dann so in dieser Situation in einem Zwiespalt fühlen, so da passiert jetzt was absolut nicht Cooles, da müsste man eigentlich jetzt sofort was gegen unternehmen und man muss sich aber an seinen ursprünglichen Auftrag halten, die müssen ja das Ding da rausholen und dadurch würden sie dem Ganzen ein Ende setzen, wenn sie alle Horcruxe zerstören. Aber ich finde, es kann dann immer auch bei den drei Helden der Gedanke kommen, so ja, dann machen wir jetzt was, dann intervenieren wir jetzt an dieser Stelle. So, zumindest habe ich diesen Gedanken dann immer nebenbei.
Ich finde, damit spielen die auch ziemlich, ja. Also bei vielen Szenen hat man das Gefühl, machen die jetzt was dagegen oder nicht? Oder halten sie es durch? Also
ja,
ich finde, das ist auch so die Spannung in dieser Szene.
Genau.
Absolut. Ja, es fliegt natürlich am Ende auf und sie müssen fliehen.
Ja, gut, aber das ist ja ständig in dem Film.
Ja.
Und dann greifen Todesser an.
Oh ja.
Genau. Und
ich habe die ganze Zeit die Wikipedia-Zusammenfassung auf und zwischendurch sticht mir immer wieder das Wort Todesstern ins Auge, bis ich sehe, es heißt Todessern.
Das ist natürlich gut. Und Ron wird verletzt und dann sind wir im...
Wieder Herr der Ringe, ne?
Wie Dorian verletzt vor Anfang des Podcasts gesagt hat, jetzt sind wir im Frodo-Sam-Teil des Films.
Du musst das wirklich mal auch mit noch mehr erläutern. Mir ist es noch nicht so ganz klar. Also klar, mit dem Amulett, dem
Sie Ring, haben ja jetzt, okay, also aber, ich glaube, am Anfang habe ich das gesagt, schon in der Aufnahme oder vorher? Ist ja auch Latte.
Guck nee, mal. Davor, genau, deswegen
muss ich das mal für mich sagen. Fängt jetzt tatsächlich so ein Herr-der-Ringe-Teil an, und zwar so ein Teil, gut, es gibt mehrere Horcrux, aber sie haben jetzt quasi den Ring um den Hals und sind schon auf dem Weg oben auf dem Berg. Gut, sie haben jetzt keinen Gollum dabei, aber der das Moped um den Hals trägt, wird sehr schnell sehr böse. Was man ja, ich glaube, erst hat Harry es um und dann wird der schon so argwöhnisch. Und dann entscheiden sie sich erstmal, Hermine und Harry sich damit abzuwechseln oder so. Und irgendwann, als Ron es um hat, kommt es ja dann zum völligen Eklat, weil er sehr bösartig wird. Und ja, letztendlich wird dann der Ron oder der in Herr der Ringe, wäre es der Sam, wird dann weggeschickt und muss das Team erstmal verlassen. Und ich für mich ist da eine sehr starke Parallele zu erkennen. Wir haben zwei oder drei Reisende. Und einer von denen muss aus Gründen, die eigentlich nicht bestehen, nämlich aus dieser Argwöhnigkeit, die aus diesem Medaillon eigentlich oder dem Ring, dem Medaillon herzuführen ist, wird er weggeschickt.
Ja.
Und nee, ich sehe da die Parallele. Ich
hab das vorher nie so gesehen. Ich finde, die ist eindeutig da. Also jetzt, wo du es gesagt hast, kann ich es nicht mehr nicht sehen.
Ja, das stimmt.
Wie fandet ihr denn Rons Wandel in dieser Zeit? Hat der für euch Sinn gemacht, oder?
Ich habe so ein bisschen eben gerade gedacht, ich habe den Film so oft gesehen, dass ich mich, glaube ich, so dran gewöhnt habe. Am Anfang hat mich das extrem gestört, wie schnell das geht und wie unnachvollziehbar ich das fand. Und ich meine, das ist auch ein bisschen krasser als im Buch.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich mag die Szene überhaupt nicht. Also es tut mir fast schon weh, mir das anzugucken. Ich gucke da auch immer ein bisschen weg und bin froh, wenn es vorbei ist. Ja.
Ich finde die eigentlich ganz stark. Vor allen Dingen richtig, also ich richte da den Blick auf Hermine, weil ich Hermine hier sehr stark finde, dass sie sich halt dafür entscheidet, bei Harry zu bleiben. Es gibt in der gewaltpräventiven Pädagogik gibt es diese Unterscheidung zwischen dem Giraffenblick und dem Wolfsblick. Und der Giraffenblick ist immer der auf, von der Metaebene, einen Meter über der Situation, auf die Situation blickt und halt sozusagen rational darüber nachdenkt, was ist die richtige Entscheidung, was ist die richtige Handlung. Und der Wolfsblick ist halt der wütende, aufgescheuchte Blick auf die Situation, dem Ron hier so ein bisschen nachgeht. Und Ron sagt ja in dieser Szene wortwörtlich, du kannst es, also zu Harry, du kannst gar nicht nachfühlen, wie das für mich ist. Du hast keine Familie. Aber Hermine hat ja auch keine Familie mehr. Die hat ja ihre Familie letztlich ja gelöscht aus ihrer eigenen Familiengeschichte sozusagen. Sie hätte also in dieser Situation genauso wie Harry das Recht, sich hier verletzt zu fühlen von Ron. Und könnte eigentlich emotional aufgescheuchter sein, ist es aber nicht und hat den kühlen Blick auf die Situation und weiß, dass es besser ist, bei Harry zu bleiben, um diese eben über allem stehende Mission weiter anzunehmen und durchzuführen, statt zu gucken, wie sie jetzt das mit Ron klärt, mit dem sie ja eigentlich angebandelt hat.
Also magst du es oder magst du es nicht?
Ach so, ich mag es. Ich find's gut.
Okay.
Wobei sie es noch ein bisschen effizienter, glaube ich, rausarbeiten könnten, was jetzt genau dieses Medaillon für eine Auswirkung hat.
Ja, ich finde auch, das geht ein bisschen schnell. Die verlassen sich fast darauf, dass es der Ring ist. Also,
ja, so ein bisschen. Man weiß vor allen Dingen auch gar nicht, warum trifft es jetzt Ron am härtesten. Also was hat das zu bedeuten, dass Hermine und Harry nicht ganz so viel ausmacht? Wobei, bei Harry sehen wir es auch einmal. Und warum ist es dann ist der Einfluss bei Ron so am stärksten? Also es würde mich schon interessieren. Heißt das jetzt, dass er irgendwie charakterschwach ist? Oder?
Ja. Ich meine, Ron ist abgefuckt, weil er verletzt ist und sie müssen wegen ihm gehen.
Ist ein Marker, ich schneide es dann raus, ne?
Ja, also ich finde es auch ein bisschen schnell und bei Ron geht es auch krass schnell, dass er dann, also ich finde es richtig gut gespielt. Aber ich hätte eine schnelle Lösung, wie man quasi all die Probleme lösen könnte und es könnte fast ungeändert weitergehen, ohne dass man groß was ändern muss.
Henny.
Und zwar am Ende, wo Ron dieses Medaillon zerstört, sieht er ja diese Vision vor sich von dem Schlimmsten, was er sich vorstellen kann, weil das Medaillon ihn noch manipulieren möchte. Und da sieht er unter anderem eine nackte Hermine und einen nackten Harry, die miteinander rummachen. Was ich übrigens auch für einen Film, der ab 12 ist, was mich immer wieder so ein bisschen raushält. Ich denke, oh, krass.
Du musst dir mal heutzutage Filme ab 16 angucken.
Ja.
Der Hellboy, der dritte, der ist völlig absurd vor Gewalt und der ist ab 16.
Entschuldigung. Ja. Nee, absolut. Also, aber damals war es ja noch nicht so. Da war die Welt ja noch in Ordnung.
10 Jahre, ne?
Ja. Wenn diese Vision irgendwie vorher wäre, quasi am Anfang, während Ron das Medaillon umhat, dass er das irgendwie als Traum oder so sieht, dann würde es für mich alles funktionieren.
Mhm. Ja gut, dann, das ist so eine Nacherklärung. So.
Ja.
Als er das Medaillon umhatte, hat er vielleicht das gesehen schon.
Und ja, und es müsste eigentlich eine Vorerklärung sein.
Ja, das ja doch, das fände ich auch
gar nicht
gut.
So, gar nicht so blöd.
Ja.
Finde ich richtig gut.
Hm. Ja.
Henny, da hast du mal, also das gefällt
mir. Da habe ich mal was Gutes gesagt.
Nein, aber, also ja, schon.
Ja.
1:43:20, Henny sagt was Gutes. Habe ich mir angemarkert.
Ich glaube, das war das erste Kompliment. Das erste Kompliment heute.
14. Folge oder so.
Ganzen Podcast.
Ja, das ist jetzt auch so der Roadmovie-Teil, ne? Wo sie jetzt halt durch das kaputte England marschieren, was ich tolle, starke Bilder finde.
Ach, übrigens viel CGI.
Echt?
Ja, die Szene mit den ganz vielen Wohnwagen zum Beispiel, die mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, die ist zu großen Teilen eingefügt.
Toll.
Finde ich cool. Ich hatte übrigens diese Sequenz, in der Ron nicht da ist, hatte ich viel länger in Erinnerung.
Ja, ich auch.
Mir kam das sehr, sehr viel länger vor. Ich habe auf die Zeit, den Timecode geachtet und das sind tatsächlich nur 10 oder 12 Minuten, die er weg ist. Das ist gar nicht so lange. Denn wir haben eigentlich auch nur die Godric's Hollow-Szene dazwischen.
Ja. Ich meine, es kommt einem so lange vor, wenn man das in der Reihe einfach nicht kennt, weil in den anderen Filmen haben sie es ja bis auf den vierten immer klugerweise rausgemacht, dieses. Und dieses Jahr streiten sich Harry, Hermine und Ron darüber für 100 Seiten und sprechen nicht miteinander. Und es ist ja nur im dritten Teil drin, in allen anderen haben sie es rausgemacht und ja, hier wirkt es dadurch viel stärker als in den Büchern, wo es halt, okay, sie streiten sich wieder.
Ja, vor allen Dingen, weil sie hier halt räumlich getrennt sind, ne? Und man weiß ganz genau, Harry und Hermine ziehen weiter und ob Ron sie nochmal wiederfindet, steht halt erstmal in den Karten, man weiß es nicht genau. Mhm. Das finde ich hier übrigens, ich mag unglaublich gerne die Atmosphäre in diesem Teil des Films, wenn sie so alleine reisen. Denn es ist eben was ganz, ganz anderes als in den bisherigen Filmen. Bisher spielten ja alle Teile zentral in Hogwarts und man hatte, finde ich, in Hogwarts immer so ein bisschen das Gefühl, okay, die Lösung des Rätsels, um die es dieses Jahr geht, die liegt hier irgendwie diesen Hogwarts-Wänden verborgen. Wir müssen nur genau gucken oder genau hinhören oder zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein, dann werden wir schon das Rätsels Lösung finden und das Problem lösen. Und hier gucken die Charaktere aber in die weite Ferne, es gibt kein Hogwarts, in dem sie sind und sie suchen in der Ferne nach dem Anfang irgendeiner Lösung von ihrem Problem und es könnte halt überall sein. Und deswegen wirkt das Ganze halt so viel auswegsloser als vorher und so viel, ja, die Stakes sind halt higher sozusagen, also das steht viel mehr auf dem Spiel und es ist halt ein ganz neuer Tiefpunkt in der Reihe sozusagen. Und dazu dann diese melancholischen Landschaften und die beiden sind so auf sich alleine gestellt, dass die Atmosphäre mag ich richtig gerne.
Und schöner Gegenpunkt dazu, die kontroverse Tanzszene zwischen Harry und Hermine, die ich ziemlich mag, tatsächlich.
Die mag ich auch gerne.
Einfach so ein Versuch in all das, was Eiko gerade beschrieben hat, so ein bisschen sich doch nochmal gut zu fühlen, ein bisschen Spaß zu haben. Finde ich eine gute Ergänzung. Generell mag ich die Szenen, die sie ergänzen, die nicht im Buch sind, tatsächlich überdurchschnittlich häufiger besser als die Szenen, die aus dem Buch sind.
Ich finde es ganz interessant, dass wir die Szene eigentlich mögen. Es gibt ja etliche Harry Potter-Fans, die diese Szene wirklich absolut nicht angemessen finden. Was würdet ihr sagen, um so eine Person zu überzeugen?
Raus aus meinem
Überzeugt
Haus.
Mich mal, weil ich finde die Szene irgendwie blöd. Ich finde es so, es ist wieder so aufgedrungen, so, oh, wir sind voll verzweifelt. Und es macht mir irgendwie so ein Weltkriegsszenario gerade. Hat es mir in den Kopf geschrieben, so, ja, wir sind ja, was machen wir? Ja, lass uns wenigstens nochmal zusammen tanzen. Also ich fand das wirklich so, ui, jetzt sind wir aber wieder mit der Gefühle-Holzhammer-Methode unterwegs.
Also das finde ich tatsächlich gerade nicht, also was ich daran mag, ist, dass es das nämlich nicht ist, dass es halt eine kleine Szene ist, dass es jetzt auch nicht so ein Song ist, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und es halt wirklich so nebenher passiert und auch einfach so gefilmt ist, als würden da zwei Leute tanzen und nicht irgendwie besonders groß und aufwendig, sondern da sind zwei Teenager, die tanzen jetzt und das, was passiert ist halt, dass sie für einen Moment in diesem Film kurz ihre Gesichter wieder auflächeln lassen und dann ist es vorbei. Dann reden sie auch nicht nochmal drüber und sagen, oh, das war schön, jetzt habe ich wieder den Glauben gefunden, um diese Mission fortsetzen zu können.
Das wäre auch dann ein sehr, sehr großer Holzhammer gewesen. So war es nur so ein kleiner, ja, so ein Gummihammer oder so. Aber
ich mag den Gummihammer lieber als den Holzhammer.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja auch verstehen, warum man diese Szene gemacht hat, aber ja, es ja hat so dieses Gesamtbild des Filmes so, hey, yo, moin. Also es war so ein bisschen, zwischendurch hat es sich immer so angefühlt wie, man hat sich ein Reißbrett genommen und hat erstmal aufgeschrieben, was brauchen wir für Szenen. Wir brauchen am Anfang was Trauriges. Wir müssen auf jeden Fall ein- oder zweimal darstellen, warum die Bösen böse sind. Wir brauchen auf jeden Fall diese drei Gegenstände, die müssen irgendwie überreicht werden. Das muss auf jeden Fall, jeder muss wissen, dass die drei Gegenstände wichtig sind. Ja, und wir brauchen noch so was, ein bisschen was Trauriges. Und dann machen wir noch 5-6 Mal, dass die sich irgendwie wegzaubern müssen, weil sie ausweglos sind. Also das Gesamtkonzept war, naja, gut, jetzt auch keine Überraschung. Versteht ihr, was ich meine?
Das muss es auch nicht sein. Ich verstehe, was du meinst. Eiko, warum hassen Harry Potter-Fans diese Szene so? Weißt du das, oder?
Ja, also wenn man mal so guckt, es gibt schon viele Forenbeiträge oder Reddit-Beiträge, in denen Fans so sich sehr ausführlich mit der Szene auseinandersetzen und sagen, okay, hier sind 7 Gründe, warum diese Szene keinen Sinn macht.
Aber warum?
Und vieles davon hat damit zu tun, dass sie die Szene so lesen, und das kann ich durchaus verstehen, dass hier angedeutet wird, dass zwischen Hermine und Harry eben eine romantische Sache am Laufen ist und dass die Szene andeuten soll, dass die beiden auch zusammenkommen könnten. Ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, weshalb viele die Szene nicht so mochten. Und ich kann das durchaus verstehen, weil ich beim ersten Mal gucken damals, vor 10 Jahren, auch erst dachte, das würde in diese Richtung gehen. Aber dann im Laufe der Szene, glaube ich, sie mehr so verstanden habe, wie wir sie jetzt auch verstehen und darüber reden.
Ich finde, also ja, man kann es so lesen, aber es ist halt überhaupt keine Spannung zwischen den beiden da. Nicht so wie jetzt so zwischen Harry und Ginny, wo halt in jeder Szene irgendwie quasi sie sich die Kleider vom Leib reißen könnten, weil sie so eine sexuelle Spannung zwischen sich haben. Und das ist hier gar nicht.
Wobei ich tatsächlich finde, dass Harry und Hermine generell mehr Chemie haben als Harry und Ginny in den Filmen. Finde ich ganz persönlich. Und der zweite Grund, weshalb viele Fans diese Szene nicht so gerne mögen, ist einfach, dass der Tanz halt so awkward ist. Also, dass sie sich so ein bisschen unbeholfen bewegen und so ein bisschen unbeholfen tanzen.
Aber das ist doch das Coole.
Ich mag das auch.
Das mag ich, daran auch sehr gerne.
Ich mag das auch gerne, dieser Moment, wo du denkst, machen sie das? Ach nee, doch nicht, okay. Ich mag das ganz gerne. Ja. Ich finde das irgendwie ganz, ja,
ich passend. Ich finde auch einfach, Harry macht das hier, weil er gerade eine Chance sieht, Hermine halt so Beistand zu leisten und sie so aus ihrer Stimmung rauszuziehen und mal was Schönes wieder zu machen, also ein Licht ins Dunkel zu bringen, sozusagen. Mhm. Es gibt ein sehr, sehr gutes Video-Essay über diese Tanzszene. Ich weiß nicht mehr von welchem YouTuber, aber ich glaube, wenn man einfach nur eingibt, Harry Potter, Deathly Hallows, Part 1, Dance-Scene-Essay, dann kommt man da drauf. Da wird auch nochmal mehr auf die Bedeutung von dem Lied eingegangen, was im Hintergrund läuft. Das ist nochmal sehr, sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Ich suche es mal raus und dann sage ich gleich, wer das gemacht hat.
Mach das. Ansonsten würde ich sagen Godric's Hollow, oder? Eiko, kannst du deinen Rap nochmal sagen, was da passiert? Todesser greifen an? Nein, eine Schlange greift an.
Ah ja, genau, hier. Next Stop, befüllter Backshot, sich faselt was in Pasel und ist in echt tot.
Ja.
Sie entkommen, doch wie endet das Ganze jetzt? Denn anders als bei Herr der Ringe gibt es nur Dead Ends.
Was heißt das? Das fasst es gut zusammen, wir können weitermachen.
Es gibt nur tote Ends. So wie die. Naja, ich muss es jetzt nicht erklären, oder?
Oh Gott. Ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, in Godric's Hollow ist ein kleiner.
Ey.
Ist schlimm, ne?
Oh nee.
Ich dachte schon, Eiko, ich wollte dich gerade loben, dass du diese Folge noch keine unnötigen, furchtbaren Wortspiele gebracht hast.
Naja, es ist ja im
Rap. Und du hast es direkt am Anfang gemacht.
Ja, aber ihr habt das nicht bemerkt. Das ist wie bei den Känguru-Chroniken, wo es darum geht, Leute zu beleidigen, ohne dass sie es merken. Ich habe euch nicht beleidigt, ich war auch nicht meine Absicht, aber ich habe es untergeschmuggelt. Das Video-Essay, was ich wirklich sehr empfehlen kann, ist von Brian Seeker. What okay. the Harry and Hermione Dance Scene Really Means.
Sehr der macht echt viel zu Harry Potter. Oder ich habe schon mehrere von ihm zu Harry Potter gesehen.
Ah, das kann sein.
Godric's Hollow. Ich denke immer, wenn ihr darüber redet, das ist irgendwie so ein Gulag. Ich weiß auch nicht.
ein bisschen.
Ich musste eben tatsächlich gerade nachgucken, was das ist. Weil, ich weiß ja, was passiert ist, aber ich habe irgendwie nicht die Brücke geschlagen, dass das dieser Ort ist, einfach nur. Ich dachte so, ey, boah, was ist denn das jetzt nachher? Was?
Eieiei. Ich muss dachte, auch heute die ganze Zeit denken, während wir so in diesem Potter-Kauder-Welt sprechen, wie komisch muss das klingen, wenn man da nicht so mit aufgewachsen ist.
Ja. Aber Dorian ist ja damit aufgewachsen. Oder es
zwangsweise,
geht ja nicht an einem vorbei irgendwie. Nö, man kriegt das schon mit.
Das ist schon wahr. Das ist, glaube ich, wie wenn ich mir jetzt immer Apache 257 anhöre. Ist auch eine Katastrophe. Ich werde wirklich alt.
Okay. Ja. Quadrix Hollow, sie treffen Bastilda Backshot und sie ist eine Schlange.
ich dachte gerade, Handy sagt Schlampe.
Ah. Snake.
Shacklebot heißt sie, glaube ich, ne? Nee, das war's.
Nee, anders, Backshot tatsächlich.
Ich komme nochmal neu rein. Ja. Schneid das einfach raus.
Ja, ist markiert. Ist schon längst mal. Nee, aber ich finde den Shot cool, wo sie am Grab stehen von Harrys Eltern und Hermine sich so an ihn lehnt. Auch so ein bisschen dieses Beistand leisten, ähnlich wie diese Tanzszene, dass sie sich so an ihn lehnt, auf seine Schulter ihren Kopf legt und dann aber dieser Kamera-Turn um die beiden herum und man auf einmal hinten, ähnlich wie in einem Horrorfilm, die Silhouette von Bathilda Backshot sieht. Das mochte ich gerne.
Ja, ganz unauffällig legen sie Blumen dahin, ne? Man denkt auch so, ja, genau.
Ich finde, es ist eine nette kleine Horrorpassage und dann kommt halt die Schlange wieder und greift dich als Zuschauer an und es ist nett. Das Haus von ihr sieht schön creepy aus.
Ja, stimmt schon. Ich mag auch das, wo sie durch die Wand brechen in das Kinderzimmer rein.
Ja. Wobei ich mich dann jetzt zum ersten Mal gefragt habe, okay, hat die Schlange jetzt auch ein Kind getötet? Oder war
das nicht das Nebenhaus?
Ja, das ist das Nebenhaus.
Achso, das war für mich nicht so klar.
Das ist so ein Reihenhaus. Wie bei euch, Henny. Oh, schon wieder Details.
Weil also im Reihenhaus. Wenn man die Raw-Version kriegt, weiß man auf jeden Fall, wer Henny ist und wo er wohnt.
Ja. Okay. ich habe nicht so viele Gedanken zu Godric's Hollow. Habt ihr da noch irgendwie was?
Nee.
Nein, ich glaube, wir können weitermachen.
Ja, dann kommen wir in den Wald und dann wird das Amulett zerstört, weil das Schwert in dem See liegt und Harry fast ertrinkt.
Oh ja.
Ron kommt wieder und sich, achso, hier, mit Hilfe finden sie das Schwert von Gryffindor. Ron kommt wieder und sich vor Hermine ein bisschen pfiffig vor.
Das fand ich übrigens sehr schön, also sehr guten Umgang mit der deutschen Sprache. Gefällt mir.
Gefällt mir auch.
Ein bisschen rotziger Umgang. Ja.
Ich finde ja diese Seeszene cool, weil ich die schlimmste Art zu sterben, die ich mir vorstellen kann, ist zu ertrinken.
Unter Eis?
Ja.
Mm. Ertrinken ist übrigens eine der harmlosesten Arten zu sterben. Man kämpft kurz, wird ohnmächtig und dann ist man halt irgendwann tot. Also du atmest unter Wasser ein, das merkst du aber nicht mehr, weil du vorher ohnmächtig bist, weil du die Luft anhältst, bis du ohnmächtig bist und dann schläfst du ganz friedlich ein.
Was sind die schlimmsten Arten zu sterben?
Verbrennen. Weil das merkst du, bis du tot bist.
Oh, geil.
Und du bist halt komplett verbrannt vorher. Also es soll wirklich nicht schön sein. So Hexenjagd kann ich nicht empfehlen. Also jetzt selber als Opfer, würde ich sagen.
Ja.
Aber ich habe das alles auch noch nicht
ausprobiert. Also du als Opfer? Achso,
okay. Nö. Also ich habe viel Tauchtraining gemacht mal und ich finde es furchtbar unter Wasser. Weil ich will ja atmen. Egal.
Ja. Hm. Und es ist halt auch so ein kleiner See und es ist trotzdem so schlimm, weil auch da kann man ertrinken.
Ja, aber so richtig, also ich habe es nicht mehr richtig vor Augen. Wie kriegt ihr denn das Loch da rein und warum läuft der barfuß über einen zugefrorenen See? Was ist mit ihm?
Ich finde diese Szene irgendwie merkwürdig. Ich finde sie auf der einen Seite gut, ich finde sie auch schön gefilmt. Auf der anderen Seite merkwürdig. Ich finde, die Ausmaße des Sees sind nicht klar. Der ist auf der einen Seite klein, auf der anderen Seite irgendwie wieder groß. Das mag ich nicht daran.
Das hat schief.
Ich finde es irgendwie so.
Ah,
Dann finde ich irgendwie, also man denkt sich doch, hat er keinen Zauber, um den gesamten See vielleicht aufzutauen oder wärmer zu machen oder, ja.
Ach, wir reden hier immer noch über Harry Potter, der alles durch einfach puren Willen und löst.
Statt warum liegt überhaupt dieses Schwert in dem See?
Das ist nicht ganz klar, ne?
Das ist überhaupt nicht klar. Das macht absolut keinen Sinn, dass es da liegt.
Das ist, weil Snape es da hingelegt hat, ne? Aber das weiß man erst im nächsten Teil, wenn ich mich nicht irre.
Snape hasst ihn einfach so sehr. Dass er immer noch. Er erfüllt zwar Dumbledores Willen, aber Dumbledore hat nicht gesagt, wo ich das Schwert hinlege.
Ja, und dann kommt halt das, was wir eben schon hatten. Ne? Ron kriegt halt diese krasse Version und zerstört dann endlich das Amulett mit dem Schwert, nachdem er Harry gerettet hat.
Wisst ihr, was ich an der Szene nicht mag? Und zwar, also Hermine und Harry, also die Version von Voldemort, küssen sich. Nackt. Und dann wird das so gefilmt, dass Ron das Schwert erhebt und losrennt. Dann gibt es eine Schnittmontage zu Daniel Radcliffe, der hinter so einem Baumstamm sitzt und so ein bisschen die Augen zumacht. Und es wirkt ein wenig so auf den Zuschauer. Wir werden da als Zuschauende ein wenig verarscht, als würde Ron Harry angreifen. Und das mag ich überhaupt nicht. Das finde ich so, das finde ich so schrecklich.
Es ist komisch. Es müsste irgendwie eher am Anfang oder so sein. Oder
genau, das finde ich genau, auch. Das würde besser in eine frühere Phase von der Beziehung reinpassen. Da wirkt es irgendwie unnötig.
Oder halt am Anfang der Szene oder so. Also,
ja, genau. Ja.
Nee, finde ich auch absolut.
Ja.
Ja, weil dann sind wir schon bei dem ganzen Heiligtümer des Todes-Dingens, was sich so durchzieht von dieser Erbschaft an und diese Symbole, die sie in diesem Märchenbuch finden, was Ron vererbt wurde und sie denken, es ist irgendwie ein Hinweis und deswegen gehen sie zu den Lovegoods. Und dann kommt diese coole, cool animierte Geschichte mit den drei Brüdern.
Gesund.
Früher hat mich übrigens die Animation, also die Art der Animation irgendwie richtig rausgerissen. Für mich passte damals vor 10 Jahren die Art, wie diese Figuren animiert waren, überhaupt nicht in dieses Harry Potter-Universum rein. Weil die mir irgendwie zu stark sich aussahen und zu menschenunähnlich. Und das hat für mich irgendwie gar nicht gepasst. Jetzt beim nochmaligen Gucken, ich habe ihn jetzt ein paar Jahre nicht gesehen, fand ich es eigentlich doch ganz passend und musste auch an dieses Argument denken, das Epi vor ein paar Folgen gebracht hat, dieses Uncanny Valley, dass er manchmal eben auch gar nicht will, dass animierte Figuren zu Menschen ähnlich aussehen. Jetzt das fand ich schon passender. Valley. Ich frage mich aber.
Doch, das Uncanny Valley.
Uncanny Valley ist, dass du selbst, wenn du Menschen total detailgetreu nachbaust, immer noch es nicht genau so ist.
Ja, ja, und das genau das, was Eiko gerade gesagt hat.
Ja, ja, genau, dass du dann genau deswegen eher diese Verfremdung hast in der Beziehung zu der Person.
Ach so, okay, ja, gut, dann habe ich es jetzt verstanden. Ja, okay.
Genau, und ich frage mich immer noch, warum die Proportionen dieser animierten Figuren so merkwürdig gewählt sind. Aber es passt für mich besser als damals. Wie fandet ihr die denn?
Ich fand die cool. Also ich mag diese Stelle total gerne. Ich mag diese Geschichte an sich auch. Und ich finde diesen Animationsstil, dass es wie so Marionetten ist, richtig cool. Dass halt auch immer, wenn einer der Brüder stirbt, der Tod dann quasi so wie bei so einem Puppenhaus da aufkommt und man sieht, dass er den Bruder immer an seinen Fäden hatte und sein Schicksal bestimmt hat. Das fand ich cool.
Okay, plötzlich greifen Kopfgeldjäger an.
Also Lovegood verrät sie ja und dann teleportieren sie sich weg und dann sind da aber schon direkt die Kopfgeldjäger. Steht auch auf Wikipedia, Epi.
Wenn es auf Wikipedia steht, dann stimmt es auf jeden Fall.
Dann muss es stimmen. Ich finde diese Weglaufszene ein bisschen schnell geschnitten, muss ich sagen. Die kann man kaum erkennen, was da passiert.
Ja, finde ich auch.
Ja, finde ich auch zu schnell. Und was wirklich schade ist, weil sie geil gedreht ist. Also es ist eine der wenigen Szenen, wo man die dreimal so richtig in Action sieht, wo sie wirklich so einen Berg im Wald runterlaufen. Ich finde es auch zu schnell und schade, dass sie da die Action nicht ein bisschen ausgehalten haben, wie das in den anderen Szenen so ist. Die Kiosk oder diese Diner-Szene da zum Beispiel ist ja richtig langsam und man sieht richtig die Zauber und die Einschläge und so. Und bei der auch finde ich krass. Also man erkennt ja fast die Gesichter nicht.
Die einzige Szene, die so seltsam geschnitten ist. Es ist ja auch so, ich meine, das war die Zeit, wo dieses Schnellcutten drin war. Das war so die Zeit von, kennt ihr diesen berühmten Schnitt aus Taken 3, wo, wenn es ein englisches Wort und dann ein deutsches, das ist schwierig. Es gibt einen so einen Cut, der findet man auf YouTube auch, wenn man irgendwie Worst Edit Taken 3 oder so sucht. Das sind 5 Sekunden und irgendwie 15 Schnitte. Um es irgendwie dramatisch aussehen zu lassen. Das sieht kacke aus. Ja, und hier halt auch so ein bisschen. Das ist ein bisschen schade.
Ich gucke es mir jetzt an.
Ich gebe auch gerade ein, aber...
Ich weiß nicht, ob es...
Lass es uns gemeinsam anschauen.
Auch einmal gucken, ja, ob es auch das ist. Ja, die ist irre. Okay, gut. Gut, dass wir dafür gestoppt haben.
Ja, das ist schon crazy.
Das ist echt eine verrückte Szene. Okay, sie werden gefangen und sind bei den Malfoys und wir sind in der letzten Szene.
Ich finde solche Szenen, das habe ich schon immer, aber es wird in letzter Zeit nicht besser, dass ich solche Szenen wie mit Hermine immer furchtbar finde, wo man dann, man sieht noch, dass die Verrückte sie auf den Boden drückt und dann hört man sie nur noch schreien und man hört sie die ganze Zeit schreien. Solche Szenen kann ich überhaupt nicht leiden. Ich meine, es ist ganz klar, was sie damit sagen wollen und es macht auch Sinn. Aber ich hasse solche Szenen. Absurd. Also ich finde es einfach nur furchtbar, weil ich...
Einfach wie ein Schockfaktor sozusagen.
Ja, weil da, ich weiß gar nicht, ob da baut sich in mir drin so eine Wut auf. Und man weiß ja auch, die anderen Charaktere sind auch irgendwie hilflos und sie ist auch gerade hilflos und sowas. Keine Ahnung, finde ich furchtbar. Das fand ich ja auch.
Hilflosigkeit, oder?
Ja, genau. Das fand ich ja auch, als wir, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, wir haben ja Kick-Ass zusammen im Kino gesehen. Da finde ich es noch viel furchtbarer, weil es da halt explizit dargestellt wird, wo er da auf dem Stuhl sitzt und die Typen, diesem Teenager da mit Schlagring ins Gesicht schlagen. So eine übertriebene Gewaltdarstellung finde ich katastrophal. Und das ist halt so nicht explizit dargestellt, aber ich hasse solche Szenen trotzdem einfach.
Es ist so, also für mich ist das die zweite Szene, wo ich einfach das gucke und denke, ich kann nicht glauben, dass dieser Film ab 12 ist.
Das
an
stimmt.
Der Stelle.
Ja,
und die Frage ist, wofür ist es nötig, dass da passiert?
Naja, um halt zu zeigen, wie krass es ist, ne?
Ja.
Ja, sollen wir es noch kurz zusammenfassen? Ich meine, dann danach sind wir durch, ne? Also, sie sind bei den, werden als Gefangene zu den Malfoys gebracht. Hermine hatte Harry das Gesicht verunstaltet, damit sie ihn nicht erkennen. Es ist nicht ganz klar, warum Malfoy nicht die anderen beiden erkennt. Und dann in der Gefangenschaft.
Naja, ich glaube, er will es nicht sagen. Ich glaube, er ist so hin und her gerissen, dass er es einfach nicht sagen will.
Ja, aber es ist halt so, es ist nicht ganz da, es ist so halb drinne, habe ich das Gefühl. Also. Ja. Das hätte man ein bisschen expliziter machen müssen.
Das stimmt wiederum, ja. Ist auch nur eine Vermutung von mir.
Und sie treffen dann halt in dem Keller Luna, Mr. Ollivanter und Griffog, übrigens auch gespielt von Warwick Davis, der nicht nur Professor Flitwick spielt.
Guck mal an.
Ja.
Und werden dann von Dobby gerettet. Oh ja, Dobby taucht zwischendrin wieder auf, der seit 5 Filmen nicht mehr dabei war.
Das ist, finde ich, richtig irgendwie... Weiß ich auch nicht. So komisch.
Ah, ich habe es nochmal gegoogelt, in wie vielen Büchern Dobby vorkommt. Und Dobby kommt in 5 Büchern vor. In 5 von 7 Büchern, aber nur in 2 Filmen. Also 5 von 7 Büchern, 2 von 8 Filmen. Letztes Mal kam er quasi im zweiten Teil vor. Und er kam jetzt, wann kam der zweite Teil raus? 2002? Das heißt, er kam in Filmjahren gerechnet sozusagen. 8 Jahre lang nicht in diesen Filmen vor.
Ja.
Ja.
Ich meine, es macht Sinn, dass sie ihn aus den anderen rausgestrichen haben. Zum Beispiel im 4. finde ich es im Film total besser, dass Neville da Harry bei dieser Herausforderung mit dem Unterwasseratmen hilft und nicht Dobby. Das macht total mehr Sinn. Und es macht Sinn, ihn rauszustreichen. Aber dann ist natürlich klar, der Film, wo er dann stirbt und wo es groß und dramatisch sein soll, wirkt, wenn man die Filme nur gesehen hat, nicht so besonders.
Ja, gerade als,
vielleicht
als casual Zuschauer. Ja.
Vielleicht hätte man Creature statt Dobby einfach nehmen. Ich meine, die Fans wären ausgerastet, aber naja.
Das ist übrigens, erzähl du erst zu Ende.
Also, ja, vielleicht wäre das wieder so eine Kill-Your-Darlings-Szene eigentlich, wo man wirklich das hätte einfach rauslassen sollen. Oder Creature eben, den man ja sowieso drin hatte.
Aber Creature ist eben nicht so der Sympathieträger wie Dobby, ne?
Aber man könnte es total leicht ändern, aber die Fans würden ausrasten. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Sachen. Und das ist um schon ein bisschen vorwegzugehen, auch so das Problem von den Filmen, dass die immer noch zu stark an den Büchern sind. Und jetzt große These, dass das bei den Harry Potter Filmen so krass ist, dass sie immer denken, okay, wir müssen uns an den Bücher halten, damit die Fans zufrieden sind. Das ist, glaube ich, so ein Vorläufer von dem, was wir jetzt haben, wo halt Hollywood komplett auf Fans fokussiert ist und versucht, die um keinen Fall zu irgendwie denen ein schlechtes Gefühl zu geben, dass es so weit geht, dass wenn genug Fans einen Star-Wars-Film nicht mögen, dass im nächsten Teil alles rückgängig gemacht wird, was in dem Film war.
Hm. Ja. Ah, das weiß ich nicht. Ich meine, wir haben hier alleine schon die Tanzszene drin, die wirklich, wirklich kontroverse Fanreaktionen hervorgebracht hat.
Nein, aber ich meine, so Sachen wie, natürlich, rein funktionell könnte man total leicht Creature nehmen statt Dobby. Und es wäre im Film an sich funktionaler, aber man hat es natürlich nicht gemacht, weil die Fans, wie Epi richtig gesagt hat, die Fans das nicht gemocht hätten. Auch wenn es für einen Film vielleicht das Bessere gewesen wäre.
Ja, ich glaube, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, weil, wie gesagt, ich glaube, Creature hat nicht die Sympathie wie Dobby.
Ja, aber also im Buch ist es ja so, dass er so sympathisch wird, ne? Das hätte man hier auch hingekriegt.
Ja.
Vor allem, wenn man es schon geplant hätte, im letzten Film noch ein bisschen mehr und so. Also.
Ja, das denke ich auch. Wenn man es ein bisschen besser aufgebaut hätte, dann hätte es richtig reingehauen, auf jeden Fall.
Ist das einzige Grund, warum sie es nicht gemacht haben, ist, dass es halt die berühmte Todesszene von Dobby aus dem Buch ist.
Ja.
Und man das nicht einfach tauschen möchte. Aber mit Creature hätte es wahrscheinlich besser funktioniert.
Du kannst halt das nicht so richtig trennen, ne? Also das ist, ich glaube, man muss wirklich sagen, die Filme von den Büchern, ich glaube, man kann das nicht trennen.
Ich meine, dieser Film wirkt auch mehr wie ein Ende für die Bücher als für die Filme, die davor waren.
Ja.
So.
Ich war übrigens an dem Strand, an dem Dobby gestorben ist. Also in echt.
Dobby stirbt. Spoiler.
Das haben wir aber, glaube ich, schon in einem Rap gehört.
Ja.
Und
ja.
Das ist ja auch bekannt. Das ja, wusste ich sogar auch noch.
It is known.
Das Ende ist klar. Es kommt diese Flucht, Bellatrix killt Dobby und dann wird er begraben am Strand und dann kommt Cliffhanger, Voldemort findet den Elderstab, den er gejagt hat. Film vorbei.
Aber
ziemlich
das,
cooler Cliffhanger.
Ja, das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, für mich als Außenstehenden, als Harry Potter Außenstehenden, ist das gar nicht so. Also es ist jetzt nicht so, ich weiß trotzdem, wer Dobby ist. Ich weiß nicht, warum ich weiß, wer Dobby ist, aber ich weiß, wer Dobby ist. es ist halt trotzdem so, man merkt so, er spricht die ganze Zeit davon, dass er mit seinen Freunden und so weiter, also dass er da ist, um seine Freunde zu retten und deshalb ist es schon auch in gewisser Weise ergreifend am Ende, dass er dann doch noch unterwegs stirbt, gerade wenn sie alle sagen so, ja, es ist alles gut, wir haben es geschafft und dann ist halt Dobby tot. Also es ist schon, schon ein Heldentod am Ende. Auch wenn man zwischendurch halt 5 Filme nicht gesehen hat.
Vielleicht ist das genau der Vorteil, dass man, dass wenn man da mit einer Perspektive von außen drankommt, dass es einem die Beziehung zwischen den Figuren stärker vorkommt, als sie in den Filmen tatsächlich war.
Ja, das kann, also, ja, gut, das kann natürlich auch sein, was.
Das kann sein, ja. Auch gerade die heroische Rettung durch Dobby ist natürlich einfach direkt bevor er stirbt. Das ist schon funktional eigentlich. Also, das ist schon gut gemacht.
Ja, ist eine tolle Szene, auf jeden Fall.
Ist euch eigentlich aufgefallen, dass das der 4. Film am Stück ist, in dem ein Hauptcharakter stirbt? Also
bei Harry Potter, ja.
Bei Harry Potter. In Teil 4 stirbt am Ende Cedric, in Teil 5 stirbt Sirius, in Teil 6 stirbt Dumbledore und jetzt stirbt Dobby.
Ich finde auch, es ist eines der besseren Harry Potter-Enden, weil das ist eins, wo ich mich noch dran erinnere. Also die meisten sind ja am Ende so abgehalzt und abgehakt und hier dieser Cliffhanger bleibt mir einfach so krass im Gedächtnis, wo Voldemort über der Leiche von Dumbledore steht und diesen Stab an sich nimmt. Finde ich tatsächlich auch ein besseres Ende, als der 8. hat.
Ich mag es auch richtig gerne.
Richtiger Red Cliffhanger.
Ja, das stimmt. Ich mag das Ende auch richtig gerne, auch einfach, weil das so unüblich ist. Normalerweise hast du ja in dieser klassischeren Filmstruktur am Ende nochmal so diesen Return in eine friedliche Lage oder auch den Return nach Hause. So, wenn man zum Beispiel bei Herr der Ringe guckt, ist ganz am Ende nochmal der das Zurückgehen ins Auenland. Und hier hat man das halt einfach nicht. Man ist an einem Strand, die drei sind komplett alleine. Es ist gerade einer ihrer Freunde gestorben. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Dann kommt auch die Szene, in der Voldemort den Elderstab klaut. Also ist es eben wirklich aussichtslos. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie ganz absichtlich auch deswegen den Release des letzten Films, des nächsten Films, nur 6 Monate später geplant hatten, um halt möglichst schnell die Fans wieder hinzulocken. Hier ist es nicht so aussichtslos. Kommt wieder, es geht weiter.
Naja, ich kann mir aber vorstellen, dass Leute am Ende von Das Imperium schlägt zurück ähnliche Gefühle hatten. Ich meine, da war auch irgendwie alles scheiße eher, als dass es gut war. Am Ende vom 5. Teil war alles gut. Sie hatten den Todesstern zerstört und plötzlich sind sie da auch in diesem Raumschiff und nichts ist gut. Das nur um nochmal also die Star Wars-Parallele zu ziehen.
Der krasseste Cliffhanger der Filmgeschichte, so ein bisschen. Und da hat es auch 3 Jahre gedauert, bis es aufgelöst wurde.
Das, ja, weiß ich nicht mehr. Da waren wir ja noch nicht.
Da waren wir noch nicht. Aber es macht Sinn. Also quasi Harry Potter versucht seit 3 Filmen so ein Ende zu machen, so ein Imperium schlägt zurück Ende und jetzt hat es endlich geklappt. Okay, wir sind ziemlich auf der Zielgeraden, oder?
Juhu! Ja, klingt gut.
Ja, Daniel Radcliffe in diesem Film. Er hat immer noch Alkoholprobleme. Ich finde, man sieht es nicht mehr so sehr. Weil er halt auch die ganze Zeit schlecht drauf ist im Film. Und das passt wahrscheinlich ganz gut.
Weißt du, warum ich den nicht so gern mag, den Film? Die Haare. Oh, diese Frisur.
Du bewertest aber auch Filme zu 90% darauf, ob dir die Frisur der Hauptfigur gefällt.
Ja. Don't judge me.
Also schon so ein bisschen.
Nee, also ich finde tatsächlich, ich weiß auch nicht, ich finde ihn ja wieder so hölzern. Ich glaube wirklich, sobald er in Momenten ist, wo es nicht mehr ganz so ernst ist irgendwie, also zum Beispiel in den Vielsafttrank-Szenen, wo er so ein bisschen da raus kann. Es gibt auch eine Szene vom Set, wo der Regisseur meint, er hat das Gefühl, dass Daniel Radcliffe sich ganz wohl fühlt in diesen Szenen, weil er mal nicht Harry Potter spielen muss. Und ich habe das Gefühl, ich sehe das da die ganze Zeit und denke mir wirklich, ja, der will da einfach irgendwie raus aus dieser Rolle irgendwie und mag ihn nicht so gerne, wenn er Harry Potter spielt. Ja.
Ich mag ihn ja tatsächlich als Mad Harry. Also ich meine, er ist halt echt emo in diesem Film. Aber ich finde, das passt auch an dieser Stelle und passt zu dieser Hoffnungslosigkeit.
Ja, also ich, bei mir ist es so, immer wenn ich die Kritik höre mit der Hölzernheit, denke ich mir, also ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das irgendwie Absicht ist. Also dass es nicht nur 100% daher kommt, dass er sich vielleicht unwohl damit fühlt oder dass er sich beim Schauspielern unwohl fühlt. Ich glaube schon, dass es ein Stilmittel ist, das er sehr absichtlich einsetzt in Rollen und in verschiedenen Graden. Möglicherweise ist das so ein schauspielerischer Tick, den er hat. Beispielsweise, wenn man sich die Hobbit-Filme anguckt, finde ich, dann sieht man bei Martin Freeman, der ja da Bilbo spielt, dass er extrem viel mit den Händen immer macht. Und das ist was er bei unterschiedlichen Rollen zu unterschiedlichen Graden einsetzt. Und vielleicht ist diese Hölzernheit, das bei Daniel Radcliffe, das, was bei Martin Freeman dieses Spiel mit den Händen ist. Also ich glaube schon, dass es Absicht ist und er das bewusst einsetzt, größtenteils. Und ich fand ihn hier in der Tanzszene sehr gut. Das hat mir gut gefallen.
Sonst nicht, oder?
Also vor allen Dingen in der Tanzszene, dass er sich auf auf diese Goofiness so ein bisschen eingelassen hat.
Da mochte ich ihn auch, ja.
Ja, das fand ich cool.
Ich glaube, was ihr Hölzer nennt, würde ich stoisch nennen.
Stoisch?
Ja. Er ist halt komplett von seinem Willen angetrieben und halt, er erträgt viel und geht viel voraus und nimmt die Sachen so hin, wie sie sind. Mein Take. Dorian, was denkst du?
Ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich kann ja Schauspieler nicht beurteilen, weil ich überhaupt nicht weiß, woran man Schauspieler beurteilt. Ich kann immer nur feststellen, dass ich das Gefühl habe, ja, das ist Harry Potter und nicht, das ist jemand, der Harry Potter spielt. Und ich finde, das ist in diesem Film ist das so. Also das ist halt so ein Harry Potter, das passt. also passt alles zusammen. Mir ist nicht aufgefallen, dass, das ist aber komisch geschauspielert. Insofern finde ich das ganz passend. Und ich habe halt immer den Vergleich mit der anderen Daniel Radcliffe-Rolle, die ich kenne, aus Die Unfassbaren 2, im Hinterkopf. Und das ist was, ich finde, es ist was ganz anderes. Und deshalb, ich finde, er spielt den Harry Potter da ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ihr sagt, der wirkt hölzern, dann ist das ja dieser hölzerne Harry Potter, der immer so ein bisschen, er muss sich halt trotzdem immer so ein bisschen auf Hermine verlassen, weil die hat es mehr drauf als er. Und das passt halt dann zusammen.
Mhm. Ja, cool.
Ja, das, okay, ist eigentlich das größte Kompliment, das man geben kann, ne? Wenn du Harry Potter siehst und nicht ein Schauspieler, der eine Rolle spielt.
Ja. Ich sehe auch Harry Potter. Haben wir noch irgendwas zu ergänzen oder sollen wir gerade ein abschließendes Urteil?
Ja, woran bewertet man SchauspielerInnen?
Das finde ich natürlich die schwierigste Frage, ehrlich gesagt.
An den Haaren.
Ich klicke übrigens gerade durch unsere. Ich klicke gerade durch unsere YouTube-Filme, um einen Screenshot von Epi zu machen, wo er mal schlechte Haare hatte. Aber die traurige Wahrheit ist, ich finde gerade nichts.
Die schlimmsten Liebeslieder.
Er hat meistens ganz gut frisierte Haare, würde ich sagen. Ich würde gerne noch hinzufügen, dass ich Emma Watson richtig stark finde in dem Film. Sie spielt so die Standfeste für alle, die auf die alle sich stützen können. Der Fels in der Brandung sozusagen, mhm. Big Mama, spielt sie sehr gut. Sie ist ja auch ein bisschen Mary Poppins mit ihrer Tasche der unendlichen Möglichkeiten.
Und Rupert Grint ist halt hier zum ersten Mal richtig dramatisch ist nicht nur der witzige Typ.
Ja, was ja nicht unbedingt seine Stärke ist, wenn man sich überlegt, dass er in den anderen Filmen andere Dinge zu tun hatte. Aber ja.
Aber er ist gut da drin. Also wie immer, die drei Hauptleute sind eigentlich das, was einen da so, eine der größten Stärken davon. Okay, gut, bei Daniel sind wir geteilter Meinung, aber sonst.
Ich hab
zwei
ja,
Drittel sind so.
Vielleicht eine Sache noch. Wir reden ja in den Episoden häufig davon, dass es diese Theorie, diese Filmtheorie gibt, dass Filme genau dann besonders mitreißend sind, wenn man die einzelnen Szenen verbinden kann mit Wörtern wie deswegen oder aber. Und dass Filme eher weniger mitreißend sind, wenn man Szenen nur verbinden kann mit dem Wort und dann passiert das und dann passiert das. Und ich habe mir diesmal die Mühe gemacht und mir wirklich alle Szenen aufgeschrieben und geguckt, wie oft man die mit deswegen und aber verbinden kann und wie oft man sie mit und dann passiert Folgendes verbinden kann. Und es steht relativ deutlich mit einer Zweidrittelmehrheit stehen die Aber und Deswegens da. Und ich habe das nicht für alle Harry Potter Filme so ausführlich gemacht, aber ich finde das hier ganz interessant. Ich finde es auch interessant, dass dieses und dann passiert das tatsächlich aber noch ein paar Mal vorkommt. Und ich finde, das spricht nochmal für diese gespürte Aussichtslosigkeit, die man als Zuschauer auch echt oft hat, weil man selber auch nicht genau weiß, wie geht's jetzt eigentlich genau weiter. Und das, da würde ich schon fast wieder behaupten, das ist auch von Joanne K. Rowling schon direkt wieder bewusst eingebaut.
Stimmt. Ja, und mögt ihr es denn, alles zusammengenommen?
Mögen?
Ja. Ja, den Film.
Also, es gibt halt für mich Tiefpunkte, wie zum Beispiel die Szene mit Ginny, wo sie sich küssen. Das ist für mich echt ein Tiefpunkt. Ich weiß nicht, ich mochte den nicht so gern. Ich glaube, das ist für mich der.
Kannst du sowas mal erklären, wenn du sowas sagst?
Ach, ich wollte es nicht erklären, weil das so ein bisschen. Es ist halt dieses, wo ich ihn so hölzern finde. Ich finde da, wo er sich mit Ginny küsst, da fühle ich irgendwie gar nichts. Ich sehe in der Performance echt nichts. Und ja, wie so ein Toter, wie so eine furzende Leiche.
What?
Aber ja, ansonsten, ich glaube, das ist der Harry Potter Film, den ich ganz zum Schluss setzen würde. Also wenn ich ein Ranking machen würde, das werden wir sicherlich im nächsten Podcast machen. Das wäre für mich der das Ende.
Das also finde ich hart, wenn man bedenkt, was wir schon gesehen haben. Aber okay.
Ja.
Ich wollte noch einen Gedanken loswerden. Ich finde es krass, ich habe diese Woche viel darüber nachgedacht, dass ich glaube, dass jeder einzelne Harry Potter Teil sich dazu hergibt, dass ein Fan sagt, das ist mein Lieblingsteil. Also ich glaube, dass es zu jedem Teil extrem viele Fans gibt, die sagen, das ist mein Lieblingsteil.
klar. Also diese Szenen, wo sie nicht in der Schule sind und so, das hat auf jeden Fall Potenzial dafür. Das sehe ich auch so. Ja. Ich finde den ganz okay. Sagen wir es so. Ich finde den ganz okay.
Okay. Wer will als nächstes?
Jo, ich war schon.
Du warst schon? Hast du schon?
Ich habe einfach ja gesagt. Ich mochte ihn.
Ach so. Okay, dann springe ich dazwischen. Mache ich mal das Gegenteil zu Epi. Für mich ist es einer meiner Lieblingsteile, der ganz klar einer der obersten beiden wäre. Weil ich dieses, was Eiko eben gesagt hat, dieses Deswegen und Aber. Ich finde, das hier ist der, der das beste Drehbuch hat von allen 7 Filmen, was einen am ehesten reinzieht und was eine klare und funktionierende Dramaturgie hat, wo man auch, wenn man den so gucken würde, denken könnte, das ist ein Film und nicht als erstes denkt, das ist eine Buchadaption. Und ich finde ihn wirklich fast zu 90% gut umgesetzt. So die kleinen Probleme, die ich damit habe, wie dass es vielleicht ein bisschen zu viele Charaktere sind, die man eigentlich nicht unbedingt alle aus dem Buch bräuchte, oder dass diese eine Szene ein bisschen zu schnell geschnitten ist, die tun dem nicht so viel ab. Und ich werde überlegen müssen, ob ich den oder den dritten an die erste Stelle setze.
Was? Ich finde, gerade in diesem Film fällt so richtig auf, wie Buch- und Filmreihe wieder zusammengeführt werden müssen und diese ganzen komischen Charaktere auftauchen. Ja, ich finde, da wird es richtig offensichtlich, dass es eine Buchverfilmung ist, weil sich der Film nicht lösen kann.
Ich finde, er löst sich besser als die anderen. Aber das ist ja auch nur meine Meinung, Epi.
Ja, okay, gut. Ich bin richtig gespannt auf Dorians Meinung.
Ich auch. Ich habe ja zwischendurch schon immer mal wieder sowas angeführt. Ich fand den auch nur so okay. Also ich habe den ja erstmal einfach nur als Film geguckt. So, mal gucken, was in dem Film passiert. Weil ich ja nicht alles von der Story vorher wusste. Und da fallen mir halt diese Sachen, die ich vorhin schon mal gesagt habe, wir brauchen was Trauriges am Anfang, wir müssen auf jeden Fall zeigen, wie die Situation aussieht, dann kommt diese Szene, wo diese unfassbar wichtigen Gegenstände übergeben werden, diese furchtbare Hermine wird gefoltert Szene, die ich ja als Szene einfach nicht so schön finde, und so häufig dieses, ja, Hermine muss uns jetzt aus der Lage herauszaubern. Deshalb finde ich es insgesamt auch nur so okay. Auch wie ihr zwischendurch mal angeführt habt, wie das Amulett auf Ron so krass wirkt und dass es dann so schnell zu dem Bruch zwischen denen kommt. Warum geht Harry Potter auf barfuß auf den See? Warum ist das Schwert jetzt da? Ich finde es alles so ein bisschen, naja. Ich habe den, als wir den geguckt haben vor 10 Jahren im Kino, ich habe das besser in Erinnerung. Ich hatte irgendwie mehr Action in Erinnerung, dass ich mehr durch den Film durchfiebere. Und jetzt war es mehr so, ich würde jetzt gern wissen, wie es weitergeht, aber so richtig mitgenommen hat er mich nicht.
Okay,
ich werde mir aber den folgenden Teil nochmal angucken irgendwann. Ich bin gespannt, wie der ist, weil ich den noch ein bisschen besser in Erinnerung habe.
Dorian, ich wollte noch einmal nachfragen, findest du denn diese Szene mit Hermine, also dass sie schrecklich ist, also so, dass du sie am liebsten nicht in dem Film hättest? Oder, also, es ist ja manchmal okay, wenn Filme einen halt schreckliche Dinge durchleben lassen. Das gehört ja irgendwie aber auch zum Erleben des Films dazu. Oder findest du generell, dass es da nicht rein sollte?
Das ist schwierig zu sagen. Ich mag diese Szenen ja allgemein in keinem Film. Und ja, ich glaube, ich finde das zu lang. Auf jeden Fall finde ich es zu lang, dass man da in diesem Keller ist. Also man selber ist ja als Zuschauer in dem Keller, hört sie nur. Das ist mir zu lang und zu stark. Deshalb, ich brauche so eine Szene nicht, um zu merken, da ist jetzt ein Problem im Raum, wo uns einer rauszaubern muss. Gut, diesmal ist es Dobby, hey.
Ich habe übrigens eine ganz interessante Beobachtung gelesen, und zwar, dass genau diese Szene zwischen Bellatrix und Hermine den Bechdel-Test bestehen würde. Also diesen Test, in dem es darum geht, gibt es in diesem Film zwei weibliche Charaktere, die über was anderes als Liebe und Männer reden. Und kann es sein, dass das die erste Szene in der ganzen Franchise ist, die diesen Test besteht?
Das ist die erste Szene zwischen zwei Frauen in allen Harry Potter-Filmen.
Ich glaube auch, ja.
Ja. Wie, was denkst du denn, Eiko? Von dir haben wir nur Ja gehört.
Ja, nein, also. Bevor ich angefangen habe zu sprechen, direkt den Marker gesetzt, um meine Pause zu kürzen. Nein, also ich mag den Film gerne. Ich glaube, ich bin jetzt im Dialog über den Film auch noch mal mehr dazu gekommen, dass ich ihn sogar noch mehr mochte als direkt nach dem Gucken. Für mich ist es, glaube ich, einfach ein Film, der auf einer emotionalen Ebene irgendwie sich sehr echt anfühlt, echter als die anderen Harry Potter Filme, näher noch an der realen Gefühlswelt, und er bringt einfach auf eine unglaublich intensive Art und Weise eben Aussichtslosigkeit rüber, aber eben auch, wie man sich da rauskämpfen kann und dass es eben es wert ist, den Mut nicht zu verlieren. Und aber auch über Kommunikation, also man denkt sich eigentlich die ganze Zeit, wenn Harry, Ron und Hermine ein bisschen besser kommuniziert hätten, wäre es nie zu diesem Bruch gekommen zwischen den dreien. Und wir hatten Glück, dass sie wieder zusammengefunden haben. Es hätte genauso gut nicht so sein können. Also ich glaube, in dem Film sind sehr zentrale Themen gut rübergebracht, die wichtig sind und hat schöne Botschaften. Also mir gefällt der tatsächlich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn so hoch in die Liste setzen würde wie du, Henny, aber da denke ich nochmal bis nächstes Mal drüber nach.
Mhm. Okay, dann sind wir durch, ne? Dann ist die nächste Folge tatsächlich, wir haben ja schon gesagt, wo man uns findet, das müssen wir nicht nochmal sagen.
Aber findet uns.
Findet uns.
Versucht's mal.
Die nächste Folge, das große Finale vom Finale, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Ich bin hochgespannt, muss ich sagen.
Ich auch.
Was wird passieren?
Ja, man weiß es nicht. Ja, vielen Dank an Dorian, dass du dabei warst.
Gern.
Und ja, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, schon. Es war mal interessant. Cool. Also ich habe ja zwischendurch hatte ich so Durststrecken. Bin mal gespannt, wie das am Ende sich anhört.
Ist halt auch ein Nerd-Podcast, muss man auch sagen. Und Dorian ist der einzige unserer Freunde, der kein Nerd ist. Ja.
Nee, ich bin mehr so die Cheerleaderin.
Das stimmt natürlich. Und mit diesen Worten, ja, macht es gut. Wir hören uns beim großen Finale.
Oh ja.
Oh ja.
Red Cliffhangers. Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliffhangers. Red Cliffhangers.